Aerial Games, Hammer der Heimkonsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohl.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wer nochmal einer ultimativ zu Aerial Games
machen. Oh, das ist super geil, dass du Monopoly sagst.
Ich ja, das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Guido ist eigentlich so, wie macht ihr Leute völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time.
Victory is mine.
Zerstören.
Ja,
ja!
Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein Competition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay, irgendwie muss ich mal meinen neuen Wortschatz
ziehen. Oskar Krause!
Ja! Yeah. Okay, für meine Freunde.
Ja, machst du Erdbeben.
Das ist
eine coole Meinung.
Hast du Pikmin gespielt?
Ja.
Ist es überhaupt ein Pikmin?
Ich komme so auf Pikmin. Hast du mal am Wochenende gespielt?
Das ist überhaupt nicht so. Ich hätte schon meinen zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Also, das ist jetzt ein
bisschen geil.
Aerial Games, Hammer der Heimkonsolen, ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe des Aerial Games Cast. Diesmal mit Oskar Krause, Jans Metz, Nils Lendegel und Alexander Schewski. Die meisten können sofort abschalten, weil Johannes Kronisch dabei ist. Und der ist sehr essentiell, damit es ein lustiger Podcast wird. Also diesmal wieder die übliche langweilige Viererrunde. Oskar, sag mal was Lustiges.
Ich weiß nicht.
Ja? Nee,
keine Ahnung.
Aber es gibt natürlich ein bisschen was zu besprechen. Und zwar Spiele. Ich will jetzt gar nicht lange drum herum reden. Eigentlich hatte ich mir so einen schönen Witz zusammengelegt. Über Mass Effect und Johannes Mutter.
Kannst du nicht trotzdem erzählen?
Ja, es geht nicht, weil das ist, wenn Johannes nicht da ist.
Er kann sich nicht wehren.
Ja, eben. Mass Effect 3 ist angekommen in den Händlerregalen diese Woche. Fleißig gespielt von mir, von Nils, nicht von Oskar, nicht von Jan, die armen Schweine. Aber auch fleißig gespielt von anderen Testern und so. Durchweg gute Wertung. Selbst die überkritischen Engländer von Eurogamer, die wirklich bekannt sind dafür, den Wertungsspielraum voll auszunutzen und auch mal großen guten Titeln eine schlechte Wertung, eine nicht so gute Wertung zu geben, wie eben zum Beispiel Uncharted 3, was 8 von 10 bekommen hat, was damals zu tausenden von Kommentaren und Morddrohungen geführt hat. Selbst die haben 10 von 10 gegeben. Überhaupt grundsätzlich das Echo ziemlich gut auf das Spiel. Darüber können wir gleich noch reden. Bis eben Jörg Lubel, dem gefällt es nicht so. Das ist der Redakteur von 4Players, der hat 75% gegeben. Und all diejenigen, die Mass Effect schon immer scheiße fanden, haben jetzt sozusagen ihren eisernen, strahlenden Ritter, der ihnen bestätigt, dass das irgendwie scheiße ist. Was sich aber nicht so ganz mit meinen Erfahrungen deckt. Und ich glaube, mit der von jetzt auch nicht. Also wie gesagt, Mass Effect 3 ist raus. Mein größtes Problem war ja am Anfang so ein bisschen die Importfunktion, also wie das so funktioniert.
Einen erstellt, auch mit Gesicht?
Ich hatte immer den Standard Shepard genommen, weil ich fand, der sah cool aus. Der sah ja auch so aus wie der Arzt von Lost. Also war ja
auch Jack.
Jack.
Der ist ja auch Shepard.
Ja, eben.
Von daher passt ja.
Lustig, weil mir gerade der Nachname nicht angefangen. Jack, wie heißt der noch?
Jack von Lost.
Ja. Nee, Jack Shepard und ich fand das ja auch mal cool aus. Oh, ich hatte da also beim ersten da nichts gemacht und beim zweiten auch nicht. Und da war ich natürlich gespannt, als ich dann den Import-Modus von Mass Effect 3 geschaltet habe und dann erstmal eine Liste kam von Dingen, die er importiert hat. Leider eben hat er bei mir nur das eine Profil gefunden, mit dem ich das Spiel einmal normal durchgespielt habe und das Profil mit dem New Game Plus, wo ich das zweite Mal durchgespielt habe, nicht. Aber er hat halt viele Entscheidungen aus dem ersten und zweiten richtig erkannt und übernommen, wie bei mir zum Beispiel, also Rex hatte ich auch umgebracht, die Rachni-Königin hatte ich auch umgebracht und ich hatte
sich habe
ich
leben lassen.
Ja, ich nicht.
Ich habe
viel zu gefährlich, so eine Rachni, ja. Die haben ja schon damals, die waren ja fast so schlimm wie die Reaper, ja, fast die ganze Galaxis ausgelöscht. bis dann die Koreaner, glaube ich, damit aufgeräumt haben.
So schaut's aus.
Eben, aber einige, also wie gesagt, es ist so nicht ganz 100% transparent bei mir gewesen, weil ich hatte den Eindruck, bei dem ersten Spieldurchlauf hatte ich ja nicht das perfekte Ende bei Mass Effect 2 und bei mir sind da, glaube ich, ein oder zwei Leute gestorben. Und zumindest aus meiner Erinnerung, aber die mag fehlerhaft sein, war es eben bei mir so, dass zum Beispiel der Morden der Wissenschaftler gestorben ist, aber bei mir, bei Mass Effect 3 war er halt trotzdem drin.
Dann freu dich doch.
Ja, dann freue ich mich auch. Grundsätzlich finde ich Mass Effect 3 bis jetzt super geil. Ich muss aber sagen, ich habe bei dem Spiel jetzt mehr technische Probleme, und das habe ich auch im Test geschrieben, entdeckt, als ich bei den beiden Vorgängern gesehen habe. Also, Nils spielt ja die PS3-Version.
Genau.
Du hast ja
ich habe die berühmten Ruckler in den Zwischensequenzen.
Du hast die Ruckler in den Zwischensequenzen, aber sonst läuft es stabil.
Genau.
Aber ich muss mal sagen, diese Ruckler, ne, die hatte ich, habe ich aber seit jeher, seit dem ersten Teil, waren wir bei Mass Effect, kam mir das immer schon so vor, als wären in diesen Zwischensequenzen drin. Das war für mich immer so ein kleiner Minuspunkt, der es immer irgendwie getrübt hat. Also, das war jetzt für mich, ehrlich gesagt, nichts Neues.
Na, ich fand jetzt, nach der Demo, also da war es ja auch drin.
Ich fand jetzt nicht so sehr, dass es Ruckler sind, sondern immer dieses komische, manchmal sind die Figuren nicht da. Also ich habe schon manchmal
Dialogen.
Genau, in den Dialogen, dass die Figuren nicht da sind. Oder sie kommen plötzlich rein oder sie verändern ihre Position.
Stimmt,
oder sie gucken, ein oder knien. Oder sie gucken woanders hin. Oder es werden manchmal, wie bei Halo, bei dem Klassiker, bei Halo 2, es werden manchmal so noch so die High-Res-Texturen nachgeladen, wenn man sie unterhält. Alles ein bisschen seltsam. Ich habe zwei Komplettabstürze bis jetzt und es gibt manchmal so mitten in Gefechten, also gerade wenn man kämpft ja sehr oft gegen Cerberus-Truppen und wenn die dann irgendwie sehr viel Leute einsetzen, damit Max oder so, kommt es bei mir zu irgendwie so 2-3 Sekunden Freezes mitten im Kampf. Dann denkt man immer schon so, ja, hoffentlich hat sich jetzt die Xbox nicht wieder aufgehangen, aber dann geht es irgendwie weiter. Also ich habe allerdings bis jetzt noch nicht so viel gehört von anderen Leuten, die das auch hatten. Aber naja, also die Xbox, die ist halt eine Slim und die ist halt recht neu. Also das kann jetzt nicht daran liegen, dass sie so alt ist. Ich habe ganz normal Festplatteninstallation gemacht. Witzig ist ja auch wieder, dass die Xbox-Version ja auf zwei DVDs kommt.
Mhm.
Und dass man dann, ich weiß nicht ganz genau, nach welchem System sie die so ein bisschen aufgeteilt haben, weil man musste jetzt dann auch schon recht häufig dann so mittendrin immer die CD wechseln.
Echt? Hin und her?
Ja. Also, was ich halt, das ist finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Genau,
in welchem Planeten du scannst, ne?
Ja, in welchem System man drin ist oder so. Aber nee, nicht welchen Planeten man scannt, aber halt je nachdem bei Bodenmission oder so. Was mich ein bisschen immer nervt, finde ich, aber das ist ein Problem, was ist nun so alt wie die Xbox. Ich finde ja das cool, dass ich installiere fast alles auf immer von CD auf Platte, weil ich immer das Gefühl habe, es ist immer besser.
Logisch.
Es ist immer besser. Und ich glaube, das einzige Spiel, was das immer cool gemacht hat, war Forza mit seiner zweiten DVD, die halt installiert werden musste, meistens
mit den Autos.
Wo man aber auch nie die CD wechseln musste. Und ich verstehe immer nicht, warum die Spiele, die auf mehreren CDs oder DVDs in dem Fall natürlich kommen, warum die nicht auch sowas anbieten wie hier installier, leg die
jetzt... Komplettinstallation.
Genau, eine Komplettinstallation. Leg einfach noch die Mass Effect 3 DVD ein, die zweite und dann tu sie in ein Regal und mach sie zu für immer.
Mal was anderes. Wo du gerade Installation sagst, seit diesem neuen Dashboard hatte ich so oft, dass ich, wenn jetzt Testversion hier ankam, dass ich sie vor Release nur installieren konnte, wenn ich mich mit meinem Gamertag von der Konsole abgemeldet habe. Erst dann war eine Installation möglich.
Oh, das hat
mich so ist das auch, das war
ja. Wie also so mir ist es aufgefallen, bei
fast jedem Spiel.
Aha. Man muss immer sein Profil abmelden, deswegen dahin geht und dann ging's. Ansonsten
aber das war schon so off-topic, ob dir das jetzt bei Mass Effect auch aufgefallen wäre oder so.
Nee, also ich hatte mir, wir hatten ja hier die Debug-Version, wo ich die meiste Zeit erstmal so ein bisschen schnell durchgespielt habe, auch für den Test. Und am Dienstag habe ich mir die Collector's Edition geholt, eben klar als Mass Effect-Fanboy. Zu der kann ich auch noch was sagen. Die Collector's Edition, die sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf welcher Plattform man sie kauft. Die PC und vor allem die PlayStation-Versionen sehen richtig geil aus. Das sind so eine großen, eher rechteckigen Boxen, schön in schwarz mit dem N7-Logo. Und die Xbox-Version, die sieht halt nicht halb so beeindruckend aus, weil das ist wieder nur so eine dicke Xbox-Hülle, also so eine wie bei Oblivion damals. Das ist ja unser Pappschuber, aber halt in dem Format für ein normales Xbox-Spiel. Mit einer Außenpapphülle. Mhm. Und da drin ist alles so ein bisschen beengt. Das Artbook halt eben auch nicht sehr groß. Dann natürlich eben noch sowas wie dieser N7 Aufnäher, den man sich so aufnähen kann.
Ja, warum ist nicht mal
ja, das ist aber beim anderen Pulli. Das ist nicht mein N7
Pulli. Er kann nicht nähen.
Nee, das außerdem. Ist ja auch so eine Art Klettverschluss hinten dran. Also ich weiß auch nicht, das kann man sehen.
Das ist ja süß.
Ja, also dann sind natürlich noch die eine Menge Codes mit dabei, eben halt für natürlich einmal der Online-Pass, der ja bei jedem dabei ist, und dann nochmal der Pass für aus der Asche, für das erste DLC, was ich jetzt finde ich eigentlich auch schade, dass sie das irgendwie als DLC gemacht haben, weil das ist eigentlich ein essentieller Teil, der sich sofort auch ins Spiel einbaut und der auch wichtig ist, ziemlich für die Story und der ja auch einen wichtigen Nebencharakter einführt. Daher das ein bisschen ärgerlich.
Das ist auch ein guter Punkt, ne, die DLCs. Also man spielt ja auf den Vorgänger an, auf die DLCs wie Shadow Broker.
Ja. Ja, genau, das ist halt im Spiel so. Also ganz klar, ich finde Mass Effect 3, wie kein ein anderes Spiel, richtet sich extrem da an die Leute, die den ersten und zweiten Teil gespielt haben. Bei den PlayStation-Usern, wie gesagt, geht ja nur der zweite Teil, aber das ist auch mit der wichtigste, weil da ja auch so ziemlich die meisten Entscheidungen getroffen werden, halt wer am Leben bleibt und wer nicht. Wenn man denkt, aus dem ersten Teil werden halt ja auch nur recht wenig Entscheidungen übernommen, halt wie gesagt die Rachenkönigin und Rex. Aber,
das wird ja bei der PlayStation-Version vorher sogar gefragt. Genau, das wird da kann man ja selber sich überlegen, so was man jetzt nimmt.
Aber es macht halt überhaupt irgendwie gar keinen Sinn, in dieses Universum, was halt extrem geil ist, einfach so einzutauchen ohne Vorkenntnisse. Also ich verstehe auch nicht genau, warum man jetzt so mit Mass Effect 3 so anfangen sollte, weil was hat man in den letzten Jahren gemacht? Warum hat man in den letzten Jahren nicht Mass Effect gespielt? Denn das ist ja was, wo sich viel Kritik dran orientiert. Es ist halt im Grunde immer noch sehr, sehr ähnlich den Vorgängern. Also das Spiel fällt so in drei Gebiete, einmal so ein bisschen durch die Galaxis fliegen und Planeten scannen, diesmal halt eben ganze Sonnensysteme, wobei man sich beeilen muss, weil sonst immer dieses kommt und dann kommen irgendwelche Reaper-Schiffe an, dann fliegt man wieder schnell raus aus dem System, fliegt wieder rein, scannt weiter. Genau, also das ist auch keine große Sache. Dann ist eben ein großer Bestandteil durch die Gegend latschen und Aufträge sammeln, Gespräche zuhören, wo man indirekt dann so Nebenmissionen bekommt und Dialoge führen. Was bis jetzt immer noch sehr, sehr geil ist und was halt immer noch ziemlich cool aussieht. Also ich kenne immer noch wenig Spiele, die, wenn die Dialoge dann funktionieren, dann ist es nicht ruckelt oder irgendwelche Probleme hat. Also die Gesichtsanimationen oder so sind super. Zum Beispiel die, ich finde, weiß nicht, ob du die auch an Bord geholt hast, die eine Reporterin. Die
ja, diese, ich dachte, mich nehme alles mit, was ich
kann. Ja, ja. Wie im wahren Leben. Die sieht irgendwie super.
Hat sich auch nicht gewehrt. Also, sie wollte ja mit und hat gefragt, ob sie darf. Ich habe gesagt, ja,
Frau. Ja, okay. Das ist ja nicht so, da lässt du einfach eine Frau einsteigen. Die hat ja auch so ein heißes, weißes Tanktop an und die sieht schon ganz nice aus und das sind so Sachen und der dritte Teil, den man halt die meiste Zeit macht, ist halt eben dieses doch recht spaßige, unkomplizierte Third-Person-Geballere, was natürlich nicht so tief ist wie in Gears of War.
Auch nicht mal so geklappt mit der Deckung.
Genau, das macht manchmal Probleme, dass man da in Deckung manchmal so ein bisschen so an der Seite steht oder nicht direkt zu der Deckung hinspringt. Und gerade am Anfang wird es auch ein bisschen schwieriger, aber es hat halt trotzdem diesen Flow. Es geht halt immer weiter und es kann fast keine Kampfsituation, bei der man mehr so zwei, drei Versuche braucht.
Man erlebt halt immer passiert was. Irgendwas.
Es passiert was, die Schauplätze wechseln sich, es passiert irgendwas und nach 10 Minuten Action oder so kommt dann wieder ein Dialog oder ähnliches. Das ist natürlich alles, das kann man, finde ich, nicht kritisieren, ohne es nicht schon beim ersten und zweiten Teil kritisiert zu haben. Es ist halt, ich finde halt, was Mass Effect gut kann, ist das, was damals auch der Cliffy B von Epic gesagt hat, ist, dass die Zukunft der Shooter ist eigentlich mehr so eine Mischung aus Shooter, Rollenspiel und Adventures. Und das ist eben immer was sehr wenig Spiele können. Ich meine, das ist halt, in Deus Ex macht das, wobei auch in Deus Ex kein sehr guter Shooter ist, so für sich genommen. Also da ist zum Beispiel Syndicate besser. Aber halt das Gesamtpaket besteht halt aus so vielen Facetten, dass man halt immer was zu tun hat. Und es motiviert einfach ungemein, durch ein Level sich zu ballern und zu schießen, wenn ich andauernd nebenbei immer noch irgendwelche
eine Belohnung kriege.
Wenn ich Sachen einsammeln kann auch. Mhm. Ich kann dann wieder Upgrades für meine Waffen einsammeln, ich kann wieder neue Credits finden oder neue Pläne oder was für Nebenmissionen. Also das ist eben nicht nur das pure Schießen, also was halt manchmal dann eben sehr, sehr, sehr langweilig wird. Und bei Gears gibt es ja eben eigentlich auch nur Schießen und Dialoge und Schießen. Aber bei den Dialogen bist du halt immer in so einer seltsamen, die laufen meistens von alleine ab und sind immer nur so das Bindemittel zwischen zwei verschiedenen Action-Szenen. Bei Mass Effect ist halt, gerade wenn man wieder auf die Citadel kommt, die jetzt ja mittlerweile aus 5, 6 verschiedenen Ebenen besteht, die fast alle neu sind, bis halt so oft das, bei der Citadel, wie gesagt, die scheinen da mit IKEA einen Vertrag zu haben, dass sie da alles, jedes Jahr alles komplett neu renovieren, weil es sieht alles komplett anders aus, auch wieder aus so Präsidiums- und Botschaftsviertel, wo man ja auch schon bei Mass Effect 1 und 2 drin war, sieht wieder ganz anders aus.
Und die Clubs haben immer Ähnlichkeit.
Die Clubs haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber dieses Purgatory hast du ja vorher nie was von gehört, aber ist jetzt wieder so der angesagte Club, vorher war, wusstest du auch nie, dass es ein Krankenhaus auf der Citadel gibt, was aber wirklich sehr schön gelegen ist. Also ich würde da auch gerne
krank sein. Aussicht, ne?
Die Aussicht,
ne?
Das Panorama ist geil. Ja. Und da, wo Ashley oder je nachdem, wie man am Leben gelassen hat. Ashley oder der Typ, also es gab ja im ersten Mass Effect keinen.
Caden, genau.
Da sich kuriert und dann auch später dann eben noch wir wollen mal nicht zu viel spoilern, aber der wie gesagt, ist ein sehr schönes Krankenhaus.
Und könnte man sich da das Bein brechen, oder?
Ja, könnte man. Also, hat er sowieso noch Vorteil. Aber ich finde es halt wirklich, und es ist sehr viel, von einigen Usern und so, wie sie alle heißen, da bei uns auch. Es gibt so einen bestimmten Schlag von Leuten, die das Spiel irgendwie doof finden und scheiße finden. Und das ist ja durchaus legitim. Allerdings muss ich sagen, dann können sie mit dem Mass Effect-Universum an sich nichts anfangen. Weil auch wenn man sagt, die Action selber ist jetzt nicht so besonders taktisch und man muss jetzt da nicht irgendwie flankieren und man muss nicht ganz besonders viel Skill haben und so. Ich finde, das Gesamterlebnis ist halt
da immer... Da bin ich aber auch froh drüber.
Ich auch.
Man kann es auch einstimmen. Wenn er sagt vorher, ob man es jetzt actionlastig haben möchte oder storylastig, ich habe mich ganz klar für Story entschieden. Also von mir aus auch die Kämpfe ruhig zurückgefahren.
Ach so, ich habe den ganz normalen Schwierigkeitsgrad genommen, also den, der auch vorgeschlagen wird, der ist auch ziemlich okay. Was ich sage, ich habe jetzt beim letzten Podcast hat ja Johannes nochmal so von Uncharted 3 geschwärmt und da ich das noch nicht zu Ende gespielt hatte, habe ich das jetzt die letzten Tage auch nochmal ein bisschen gespielt. Und dann muss ich halt sagen, das ist zum Beispiel sehr, sehr auf normal, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr frustig teilweise. Und das ist, ich bin selten bei Third-Person-Spielen so oft gestorben wie bei Uncharted 3 auf normal, weil ich da andauernd irgendwelche Granaten hingeworfen bekomme oder sofort irgendwie super gepanzerte Gegner auf mich zukommen, die ich nicht viel machen kann. Da gefällt mir dieses Mass Effect Gameplay so. Und es ist einfach so, es ist wie bei Star Trek, ja, also du oder bei jeder anderen Science-Fiction-Serie. Natürlich ist nicht jede Folge von The Next Generation irgendwie geil, aber man mag das Gesamtpaket, man will trotzdem wissen, wie es mit diesem, man mag das Universum.
Ja,
man mag halt das mit der Sternplatte. Und genau das wird eben auch gemacht. Und ich finde halt, was Mass Effect 3 eben besser liefert als eben zum Beispiel in Halo, ist halt dieses Gefühl, in diesem großen galaktischen Konflikt eben auch wirklich eine Rolle zu spielen und da auch zu so einem, wirklich zu so einer, das ist eine große Trilogie ist. Also für mich ist halt das eben nicht sowas wie Halo 3, sondern eher sowas wie die Rückkehr der Jedi-Ritter halt. So dieser Abschluss, wo es auch ziemlich viele Feel-Good-Momente gibt, aber eben auch sehr viele düstere Szenen und wo man halt wirklich das Gefühl hat, an jeder Ecke trifft man einen Bekannten. Und das ist halt gerade eben für Fans so gut.
Das ist ja auch so geil inszeniert, schon am Anfang, wenn man das erste Mal auf Garrus trifft.
Ja,
Dann wie diese orchestrale Musik einsetzt, wie er da auftaucht und man sich erstmal, selbst Shepard sich ja wirklich freut hat.
Ja.
Man ist sofort halt welcome. Ja, das Spiel sagt einem, fühl dich wohl.
Ja, und auch Jack oder so, also man lernt da wirklich eben, also eigentlich, klar, man könnte jetzt dem Spiel auch wieder vorwerfen, boah, das ist irre konstruiert, egal wo du da hinfliegst in der Galaxis, irgendwo triffst du immer einfach
nach. Irgendwie muss man es ja machen.
Aber irgendwie muss man es machen und mich hat es jetzt auch nicht gestört und ich finde, das ist halt ein super schönes Spielerlebnis und ich fühle mich einfach wohl in der Mass Effect Welt und deswegen möchte ich auch wissen, wie dieser Konflikt mit den Reapern halt ausgeht und es mir spart auch da ein Teil von zu sein. Und deswegen finde ich, ist die Kritik an der Third-Person-Action es ist halt fehlgeleitet, weil das ist, auch wenn man sagt, das geht so ein bisschen in Richtung Gears of War, es bietet halt eben so viel mehr, es bietet halt ein viel, viel tieferes und spannenderes Universum mit viel, viel mehr Geschichten und was eben auch Zeit hatte, sich über zwei Teile zu etablieren. Ich meine, was weiß man denn schon bei Gears of War? Man weiß, da gibt es irgendwelche Locos, die nicht umsonst Locos heißen, weil sie da irgendwie 30.000 Jahre unter der Erde friedlich hocken und dann nur warten, bis sie endlich mal rauskommen können, um dann ganz viel Ärger zu stiften, aber so richtig viel weiß man von der Welt nicht, außer dass es dann da irgendwie im dritten Teil, wo sie dann erzählen, dass es da auch mal so eine Art Baseball-Team oder was in die Football wird, wo der eine da mit dabei ist. Andere Spiele aus der Action-Liga, auch gerade zum Beispiel Uncharted oder so, erzählen ganz linear eine Geschichte pro Spiel und bis auf die Tatsache, dass zwei oder drei Charaktere immer in den Spielen mit dabei sind, ist das kein Universum, was man da aufbaut. Und das ist halt bei Mass Effect schon doch anders und wenn man jetzt das Ganze vergleicht mit dem Spiel, das ich vorhin schon genannt habe und vergessen habe, Dragon Age. Mir fällt immer Dungeon Siege ein.
Ja.
Dragon Age. Nee, mit Dragon Age und wenn man dann sich anguckt, der Wechsel von Dragon Age 1 auf Dragon Age 2, da ist wirklich ziemlich viel schief gegangen und ziemlich viel ist da deutlich schlechter. Und Dragon Age 1 hatten sie da ihre 3-4 Jahre Entwicklungszeit, bei Dragon Age 2 nur knapp 18 Monate. Und das merkt man halt dem Spiel an. Und da sind halt wirklich die Nebenquests teilweise sehr, sehr MMO-artig, so mit nur noch sammle das ein und lauf durch denselben Level nochmal. Und das hast du halt bei Mass Effect 3 nicht. Und deswegen fehlt mir da eine gewisse Konstanz auch bei Leuten, die das kritisch sehen. Weil sich dieses Spiel wirklich eben nicht so, man kann das Spiel nicht so isoliert betrachten, so als, okay, vergleichen wir jetzt Mass Effect 3 mit Gears of War 3, sondern man kann eher nur gucken, so, das ist, ich muss auch nicht jedes Mal bei jedem neuen Teil ein neues Fass aufmachen und sagen, warum ich diese Art von Spielen scheiße finde, weil sich das doch an sich an eine Zielgruppe richtet, die anscheinend den ersten und zweiten Teil geil fand. Denn es gab eine Summe X Personen, die fand den ersten Teil geil. Und dann gab es eine Summe Y Personen, die fand den zweiten Teil geil. Und die war größer als die beim ersten Teil. Also scheinen die irgendwas richtig zu machen. Und wenn ich jetzt Entwickler bin, dann bin ich doch nicht bescheuert und fange jetzt an irgendwie zu sagen, okay, es gibt anscheinend da draußen ein paar Millionen Leute, die finden das Spiel geil und denen will ich einen würdigen Abschluss bieten. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Das wäre ja Schwachsinn. Ich muss mich ja an die richten, die das gut fanden, und deswegen ist doch kein Wunder, dass da nur so im ganz kleinen Detail irgendwelche Änderungen gemacht werden. Sei es eben, wie gesagt, dass eben das Scannen jetzt ein bisschen anders gemacht ist oder das Mini-Hack-Spiel weg ist. Das ist doch legitim.
Ich fand es mit den Waffen sehr gelungen, dass man jetzt wirklich halt die modifizieren kann, wie einfach das gehalten ist, man überall dafür Teile kaufen kann, also sich dann halt überlegt, so bräuchte jetzt mehr Munition, nicht mehr Durchschlagskraft.
Es ist fast ungefähr das Modifizierungssystem vom ersten.
Genau.
Und aber ich finde jetzt auch, die macht jetzt wenig Auswirkungen im Spiel.
Ich wollte gerade fragen, wie sieht das denn jetzt aus? Ja, weil bei 2, ich habe letztens nochmal 2 beendet und habe da dann halt geguckt, warum wieder so die Rüstungen, du kannst ja auch, ob du ein Visor hast, ich glaube dann 10% mehr Schaden bei Kopfschütteltreffern oder so ein Kram. Da habe ich überlegt, also eigentlich hat das überhaupt bei 2 fast keine Auswirkungen gehabt.
Nee, also das ist auch nicht die Stärke von dem Spiel. Weil
ich
glaube, du kannst nicht eine Third-Person-Action machen, die sich halbwegs echt anfühlt wie Action und gleichzeitig dann noch so viel Rollenspielwerk drunter basteln, dass da irgendwelche
Werte sind. Waffenbalance
oder genau, weil im Grunde du hast, das Wichtigste ist meistens, finde ich, immer so die Wahl zwischen den verschiedenen Munitionsarten, also ob du da
Disruptor-Munition für Schuss gemacht hast. Ich jetzt das Zielfernrohr, diese Magazinerweiterung oder blablabla bla bla, oder das Kühlelement oder sowas.
Es macht nicht viel aus, ich finde, das ist ein schönes Feature.
Also ja,
das macht mich halt auch glücklich, wenn ich mich dann durch das Menü klicke und überlege, ach, nehme ich jetzt das Teil oder das?
So Customizen bei solchen Sachen finde ich auch mal toll, weil es dann halt, mein Shepard hat seine spezielle Waffe. Also ja. Er hat nicht das Standardteil aus der Waffenfabrik.
Ja, man erlebt ja auch seine eigene Geschichte durch diese Spielstände, was ja für mich das Genialste überhaupt bei Mass Effect ist, was so irgendwie kein anderes Spiel hat.
Wobei, natürlich muss man auch da sagen, man muss die Kirche im Dorf lassen, also so unterschiedlich sind die einzelnen Geschichten ja nicht, dann werden halt manche Sachen wirklich immer nur sehr, sehr am Rande behandelt und manchmal nur in einem Satz abgefertigt. Ganze Nebengeschichten. Also ich glaube auch so, dass mit der Rachni-Königin oder so, das wird wirklich nur gesagt so, naja, hätten sie damals jemand nicht umgebracht oder so, weil du hast ja du triffst ja wieder auf Rachni im Mass Effect 3, die dann aber eben schon ein bisschen von den Reapern
das lässt sich jetzt schlecht machen ohne Spoiler.
Ja, aber trotzdem ist es halt so, dass es im Grunde die Entscheidung dann nicht ganz so eine Tragweite haben. Also auch ob du jetzt mit wem oder mit was du geschlafen hast.
Das ist halt was Weibliches.
Das wird jetzt auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie in Mass Effect 3 dann plötzlich anfängt, irgendwie Miranda zu heiraten oder so, weil man irgendwie die Beziehung weiterbaut. Also so ist es dann auch
nicht. Wir haben doch miteinander gefühlt, wir müssen heiraten.
Ja, eben. Ich bin schwanger. Also sowas wird dann auch nicht.
Bei dir war ja ein bisschen unsicher beim Spielstand, ne, mit den Frauen, die du meintest.
Ja, eben. Also das...
Da hielt er sich ja vage.
Da hielt er sich ja sehr vage und angeblich bei dem Import-Profil stand halt drin, ich hätte keine Beziehung mit irgendjemandem gehabt, was halt wirklich nicht der Fall war, weil beim ersten Durchspielen hatte ich auf alle Fälle mit Miranda eine Sex, also bei Mass Effect 2 mit Miranda, beim ersten Teil auf alle Fälle, glaube ich, mit der Blauhäutigen, mit der Liara und mit Jack hatte ich auch was, weil die ließ sich ja so schnell flachlegen, also... Zu der musste man ja nur ein bisschen ruppig sein bei
zwei. Das habe ich falsch gemacht, weil mit Jack habe ich nicht.
Ich kann sagen, das hat mich schon geärgert, nicht von meinem zu sprechen.
Nee, Jack musste man einfach nur sagen, so, wo es lang geht. Und dann hat sie dir gezeigt, wo es lang geht. Nö. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist. Ja, also auch die Erwartungshaltung. Nachdem man Mass Effect 1 und 2 gespielt hat, erwartet man ein bisschen was vom dritten Teil und man erwartet vor allem dass dieser ganze Konflikt, auf den das Spiel hinarbeitet, nämlich die Reaper-Inversion, dass die entsprechend dargestellt wird. Und das wird halt gut gemacht, inklusive dieser Verzahnung von so mehreren Spielelementen, dass man halt diese Galactic Readiness oder so, halt diese Bereitschaft der Galaxis, das ist immer sehr motivierend, immer die ganzen Nebenaufgaben zu machen, weil es dann auch plötzlich einen Sinn ergibt. Genauso wie beim zweiten Teil, wo man halt eben auch versucht hat, so die Normen, die fit zu machen für den Flug durch das Omega-4-Portal. Das macht halt Sinn. Und das kann ich nur mit so Titeln vergleichen, wie zum Beispiel Fable 3. Fable 3 versucht dir die ganze Zeit zu erzählen, dass du da irgendwie versuchst, ein Königreich zu übernehmen und den König zu stürzen, dass du da Allianzen, das ist von der Idee her sehr ähnlich, weil auch da musst du mit mehreren Anführern Allianzen schmieden, aber das wird bei Mass Effect 3 alles so, bei Fable 3 wird das alles so unspektakulär gemacht, dass du nie das wirklich Gefühl hast, dass du da eine große Armee anführst oder dass da wirklich was auf dem Spiel steht. Plus, wenn du dann erstmal, wie gesagt, kennen wir ja auch schon, wenn man dann beim Fable 3 König ist, dann macht man 5 Entscheidungen und das war's dann. Also du hast nie wirklich dieses Gefühl, diese Position zu haben, und du hast auch bei Skyrim vielleicht nicht ganz das Gefühl, in einer Welt zu sein, in der gerade ein Bürgerkrieg herrscht, wo du dich für eine Seite entscheidest. Das ist alles so, das wird bei Skyrim auch so sehr im Diffusen gehalten, so nach dem Motto, ja, dann ist jetzt eben jemand anders, ja. Dann sind da halt jetzt nach dem Bürgerkrieg, brennen halt da 3 Häuser in der Stadt. Aber ansonsten kannst du wieder zum Schmied hingehen und der ist total dürfte auf dich zu sprechen. Und das ist halt bei Mass Effect alles storytechnisch, glaube ich, ein bisschen besser und straffer organisiert. Und es ist, man muss ein Fable haben für dieses Cypher-Universum. Und da gibt es nicht so viele, die das schaffen, so ein abseits von Star Wars und Star Trek so ein eigenes Universum aufzubauen, was jetzt langsam auch so wirklich so ein Profil hat und gestaltet, was glaubwürdig ist.
Man könnte es auch gut verfilmen.
Ja, könnte man. Muss man aber nicht.
Ja, ich glaube, dass jeder, der Mass Effect 1 und 2 gespielt hat und gut fand, auch mit dem dritten glücklich sein wird. Ja,
auf jeden Fall.
Also es ist ja wirklich einfach konsequente Fortführung und man bekommt endlich seinen Schluss.
Und das ist halt das Wichtige, weil es ist zum Beispiel so, wenn du Transformers, ja, wenn du jetzt Transformers 1, dann kannst du jetzt bei der, oder bei Mass Effect 1, du kannst grundsätzlich sagen, okay, ich find's einfach kacke, wenn Roboter sich prügeln. Okay, dann musst du aber nicht bei Transformers 2 und 3 deine Kritik nochmal daran orientieren, dass du es kacke findest, dass Roboter prügeln. Oder dass du findest, dass irgendwie, Schindlers Liste ein besserer Film ist. Das hat man dann mal mitbekommen. Aber du weißt ganz genau, sehr vielen Leuten hat Transformers 1 gefallen und bekommen die bei Transformers 2 und 3 das, was sie wollen. Und das haben sie in dem Fall auch bekommen. Das finde ich legitim. Also dieser Grundvorwurf, der von manchen Kritikern gemacht wird, dieses man geht mit einer Fanboy-Brille ran oder so, das ist doch klar bei einer Fortsetzung. Denn die Leute, die diesen Test lesen oder so, das sind vor allem Leute, die die Vorgänger mochten und jetzt wissen wollen, ob sich das lohnt, auch dieses Spiel zu kaufen. Das sind, wenn es Leute sind, die sagen, sie fanden Mass Effect 1 und 2 blöde und sie wollen jetzt mal gucken, ob der dritte vielleicht was für sie ist, kann man sagen, ja, wacht auf.
Das macht keiner.
Und das bringt uns ja auch zu so einem Thema, wie wir jetzt die Woche hatten, Assassin's Creed 3. Ein völlig anderes Setting, amerikanischer Bürgerkrieg. Und ich fand, der Trailer wirkte sowas von seltsam und konstruiert, weil erstens dieser Indianer, der da rumrennt, der aber trotzdem dieses Alter-Ihr-Kostüm anhat.
Die weiße Kutte. Das fällt auf wie ein
runter. Genau, der könnte sich auch eine Sirene auf den Kopf machen oder ein Telefon auf die Nase nageln. Das würde nicht weniger auffallen. Und dann dieses komische, jetzt muss er durchs Unterholz im Wald rennen, als ob das irgendwie die Dächer von Venedig wären. Das ist so, da haben wir nämlich die Krux und das Dilemma. Assassin's Creed ist mittlerweile Ubisoft größtes und bestes Franchise. Das generiert da den halben Jahresumsatz. Und da kann man natürlich keine Experimente machen, denn egal, ob die Leute nur schon bei Brotherhood und Co. rumgemeckert haben, so langsam geht's ihnen aber, so langsam reicht's ihnen aber, es haben immer noch Millionen gekauft. Das ist Call of Duty-Effekt. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ganz anderes jetzt hier. Also jetzt baust du so eine Stadt auf und bist so Manager, Bürgermeister, oder du machst jetzt irgendwie, wir machen jetzt mehr Stealth-Action. Du bist jetzt ein Assassine oder das will man nicht ausschließen. Sowas traue ich dir noch zu, weil ich weiß nicht, es wird vermutlich auch ein Assassin's Creed geben, was in der Zeit von wie heißt unser Hauptheld ja? Helft dem Alterskram. Nicht Enzio, du bist ja der mit dem Animus.
Desmond.
Desmond. Es wird würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal ein Assassin's Creed gibt, was nur in der Desmond-Welt spielt.
Ja, das ist ja gerade, was sie halt gesagt haben. Das nächste Assassin's Creed, also das 2012er jetzt,
ja.
Dass das die Geschichte um Desmond auch beenden soll. Desmond ist ja quasi alles 1 bis 4, 5,
3.
Es ist ja alles. Ja. Und das soll auch zu Ende gehen. Dann ist dieser Zyklus abgeschlossen. Wie gesagt, wir haben noch so viele Ideen für andere Zyklen. Sprich, nach diesem Ezio, Desmond, Alter Ihr oder wie auch immer er jetzt heißt, unser indianischer Halbbrite
da. Wie sollte das zusammenpassen? Wie passt der Indianer zu dem Jerusalem-Anfang des ersten Teils?
Das sind ja alles nur diese Erinnerungen von Desmond, die in seinen Genen drinstecken, die der Animus rausholt.
Ich hab's nie gespielt und wenn ich sowas höre, das ist auch der Grund, warum ich es nie gespielt habe. Weil es klingt immer so abstrus, was die Leute berichten von der Geschichte.
Ne, es ist halt einfach so Desmond.
Na, versuch's doch gar nicht.
Dann machen wir mal später mal. Aber das ist halt,
wie gesagt, Desmond. Und darum werde ich auch mit Assassin's Creed 3 nicht anfangen, weil mir die ersten auch schon so suspekt waren. Da kriegt mich das Franchise einfach nicht mehr. Und so ist abgefahren.
Das Problem ist halt nur, dass viele Leute gesagt haben, okay, es gibt Assassin's Creed 1, dann gibt es 2, 2,5 und 2, 3 Viertel. Ja. Das waren ja die Teile. Und Assassin's Creed 2, 2,5 und 2, 3 Viertel spielten nur wirklich sehr, sehr in ähnlichen
Settings,
sehr nah beieinander und halt immer mit Ezio Auditore. Und da haben die Leute gesagt, so, okay, die Spielmechanik habt ihr jetzt so im zweiten eigentlich so halbwegs perfektioniert, aber dann fällt euch nichts Neues ein und einfach nur irgendwie statt jetzt durch Rom, durch Istanbul oder so zu laufen, ist jetzt auch nicht so spannend. Mhm. Okay, dann wird Ubisoft gesagt haben, Kritik verstanden, jetzt machen wir ein ganz neues Setting. Irgendwie war amerikanischer Bürgerkrieg auch recht populär, weil das auch ein Setting ist, was noch fast so ganz, ganz wenig Spiele, bis du auf sowas wie North versus West oder North
versus South Spiele,
oder sagen. Strategiespiele genau gemacht haben. Okay, coole Sache. Aber das Problem ist halt, dass User haben schon gesagt, so wo sind die versteckten Klingen und so. Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du in der Zeit so um 1790 oder so rum, dass du dann da durch die Gegend schleichst, durch irgendwelche alt-viktorianischen Städte da in Amerika und dann von Hausdach zu Hausdach springst, dir um einen Turm suchst, damit du den Überblick verschaffst oder dich mit dieser super auffälligen Mönchskutte wieder so zwischen 10 Soldaten stellst und dann da in Tarnmodus gehst. Also das wirkt halt so irre fehlplatziert. Und auch wenn der Move da mit dem Gewehr, wo er dem einen da gleich die Birne wegballert, ganz, ganz cool aussieht, aber er wirkt wie ein Fremdkörper. Und wenn sie schon sagen, er spielt halt Indianer oder so, dann hätten sie wenigstens ein bisschen auch ein indianisches Aussehen geben sollen. Nicht so wie so ein Skin, wie so ein DLC-Skin von Ezio, oder?
Ja, es wirkt halt schon sehr komisch. Also ich kann mir auch halt schwer, wie gesagt, es fehlen ja es fehlen ja auch hohe Gebäude einfach.
Ja.
Es ist halt im Wald, warum er da halt über die Äste wie ein Effing klettert, wäre es vielleicht doch im Laufen schneller gewesen. Aber es ist halt.
Na guck, also ich hoffe, wir werden bald ein bisschen schlauer sein, weil in 2 Wochen dürften wir bei Ubisoft sein und uns das erstmal angucken können. Da ist eine Präsentation von Assassin's Creed 3. Und da schauen wir mal. Aber bis jetzt ist halt so, es wirkt halt so nicht so stimmig. Als ob man das so irgendwie diese Blaupause, die halt so in diesem doch sehr, sehr Setting, Mittelalter, Kreuzzüge und dann ein bisschen danach noch ganz stimmig wirkte, dass wenn man das so 1:1 rüber kopiert, dann seltsam. Das ist genauso, gab ja auch die Idee, irgendwie französische Revolution
spielen zu lassen oder sowas. Ägypten hätte eher noch so in das vorige Szenario oder ja. Szenen halt so reingepasst, geschichtlich irgendwie so.
Es gab ja auch Theorien, dass es im Ersten Weltkrieg spielt oder so. Ja.
Oder China mit den
Eben. Ja, das ist vielleicht auch da. Vielleicht
kommt auch.
Wie gesagt, wir haben ja 1000 Zyklen. Nee, Mass Effect und Assassin's Creed, genau. Wie gesagt, Mass Effect, wer es noch nicht hat, kaufen. Wie gesagt, die Collector's Edition ist nicht unbedingt den Aufpreis von 30 Euro wert, vor allem nicht bei der Xbox-Version, weil ich da, wie gesagt, von der Box ein bisschen enttäuscht bin. Man relativiert sich halt, wenn man halt für 10 Euro diesen DLC-Code schon mit drin hat, also spart man da schon ein bisschen was, aber ansonsten, aber trotzdem, Shepard ruled.
Und das Artbook soll ja spoilern, ne?
Ich finde, also das ist auch wieder sowas, ja, habe ich auch gehört. Natürlich spoilert das, weil da Bilder drin sind von Kreaturen oder so, die man erst später sieht. Aber das ist nun bei sehr vielen Artbooks so. Das ist nun mal leider so. Oder auch Schauplätze, dass dir da Zeichnungen präsentiert werden. Klar, in so einer spoilerempfindlichen Zeit, in der wir heute leben, wo irgendwie immer alles ein kleiner Spoiler ist, wo schon der Inhalt des DLCs ein Spoiler ist, klar, spoilert dich auch das Artbook. Ja.
Oder die Rückseite des Chaos vielleicht.
Ja.
Nur ein Screenshot.
Oder das Internet.
Oh.
Nee, okay, ja, das so viel, wie gesagt, zu Mass Effect 3. In der 10 von 10 war es für mich halt auf keinen Fall, wegen den technischen Problemen und einerseits, weil zumindest für mich die 10 von 10 bei Aerial Games immer noch heilig ist und immer noch diesen Funken Genialität benötigt, den in zum Beispiel in Portal hat und den in GTA hat, aber den nicht unbedingt Mass Effect 3 hat, aber auf alle Fälle eine dicke, fette 9, eben, wie ich schon sagte, eben eine Skyrim 9. Aber...
Oder eine 9,5.
Ja, 9,5. Aber was mich immer viel mehr interessiert ist, weil ich davon gar keine Ahnung habe, ist euer Eindruck davon, Street Fighter vs. Tekken.
Cross Tekken.
Cross, ja.
Cross.
Chris Cross.
Ja, das ist auf jeden Fall...
Heißt es dann auch Final Fantasy Cross oder heißt es Final Fantasy 10?
Also, das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls Street Fighter ist auf jeden Fall...
Einfach ignorieren.
Ja... Street Fighter gegen Tekken ist halt das erste wirklich große, fette Crossover von zwei Beat'em-Up-Ligen.
Und das Geile ist, du hast es immer schön mitgebracht und wir haben uns hier in der Redaktion immer schön geprügelt, wenn wir mal kurz ein paar Minuten Zeit hatten und es war wirklich richtig, richtig geil. Hat Spaß gemacht. Also klar, das ist ja für Alex, also für
das ist
Alex,
bestimmt so ein Buch mit 7 Siegeln.
Es ist einfach schwer zu verstehen, auch vielleicht was irgendwie jetzt besonders oder neu an diesem Spiel ist, weil...
Das ist es, das sieht halt auch so richtig viel neu. Also gerade beim Gameplay, da haben sie sich so viel einfallen lassen.
Ja, weißt du, aber Alex kommt halt so in die Reaktion und sagt, es ist doch genauso wie Street Fighter 4, was ist da anders? Und
es hat auch dieselbe 6-Button-Steuerung, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja was Tekken-Fans so verwirren soll. Weil die sind ja, glaube ich, nur mit einer 4-Button-Steuerung.
Wenn es keine Tekken-Fans überhaupt noch gibt, sind
ja
ausgestorben.
Naja, Tekken ist ja natürlich keine so große... Nee, war gar nicht so... Ist ja gar nicht so Sony-exklusiv mehr, oder? Es gab ja auch einen Tekken auf der Xbox.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Aber die wurden halt immer schlechter.
Ja. Deswegen sind auch Tekken-Fans nur noch so Fossilien eigentlich.
Mehr, sie trauen sich nicht dazu zu stehen.
Wie ich immer nur Tekken 1 bis 3.
Ja, du bist auch ein Beweis dafür, dass das wirklich gut funktioniert hat.
Du bist ja jetzt erst so
der Tekken-Spieler und nachdem wir dir das kurz erklärt haben, hast du ja wirklich, sobald man im Nahkampf war, hast du uns da richtig in die Mangel genommen.
Ja,
mit dem Tekken-Charakter.
Ja. Nee, ich fand das halt sehr erfrischend. Erstmal Wiedersehen mit den Kämpfern aus Tekken. Und zwar in einem guten Spiel. Das ist ja doch so, wenn ich so das 6er zurückdenke, war ja nicht so schön. Und es passte irgendwo. Für mich irgendwo war halt genau dieser Gegensatz Street Fighter. Street Fighter war immer sehr knallig, bunt, hell. Teilweise fröhliche Charaktere, die sich auf dieses Tournament da immer gefreut haben. Also wenn man jetzt die Story von so einem Spiel mal betrachtet.
Also hier gibt es auch so eine abstruse Story. Ne? Das ist ja die Büchse der Pandora. Kracht auf die Erde in die Antarktis und verwandelt alles in Muskelprotze. Und da denkt sich dann halt der Bösewicht M. Bison, oh Mensch, das ist ja interessant. Und die Guten wie Rio und Co. denken sich, oh, die müssen wir davon abhalten. Und was machen sie? Die treffen sich doch und prügeln sich in die Büchse. Ja, super Geschichte.
Okay. Oh Gott.
Ja, gut, aber wie gesagt, klar, Mortal Kombat hat es ja besser gemacht, aber bisher hat mich in einem Beat'em'up noch nie irgendwie eine Geschichte interessiert. Es war mir Wurst. Also.
Nö, das nicht, aber ich fand zum Beispiel bei Tekken immer, war das immer zumindest ein Anlass für schicke In- und Outros für die Charaktere.
Ja, bei Dead or Alive war das ja wohl viel schöner, oder? Wenn die in der Dusche standen oder so, oder aus dem Wasser kamen. Ja, also,
ja, sorry. War schon nicht ohne.
Also, was motiviert mehr als eine Wix-Vorlage, wenn man da so ein Kampfspiel spielt?
Doch mal am Beachvolleyball so erfolgreich.
Da haben wir auch nur die Hook noch gewackelt. Aber mit Dead or Alive, dem Franchise, kann ich gar nichts anfangen.
Ja, aber das wird.
Kommt auch.
Wir freuen mich, ja, genau.
Da kannst du doch jetzt die Demo für den 3DS ausprobieren, dann gebe ich diese Woche.
Ja, das ja,
sollst du doch so nach einem Jahr so die Demo.
Ich habe immer noch den Dead or Alive Beachvolleyball Soundtrack immer so dieses. Da, 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 da,
da. Deine schöne Singstimme.
Die ist berüchtigt. Nee, aber was soll denn immer dieser Trend jetzt immer zu Tech-Teams oder sowas? Verstehe ich nicht. Das ist zum Beispiel was es ja bestimmt bei Dead or Alive 5 auch nicht geben wird. Da ist einfach noch Mano a Mano, beziehungsweise in dem Fall Brust a Brust. Da ist nichts mit Tech-Teams und so. Und jetzt wieder bei eurem Spiel da wieder, man muss zu zweit kämpfen und man muss sich da wieder abwechseln. Und das Beste ist, wenn man irgendwelche Kombos zwischen zwei Leuten hat und... Ja, wenn der eine stirbt, hat der andere sofort auch verloren. Und das ist alles nur aus zweiter Hand wissen, was ich mir aus anderen Videos zusammengesaugt habe.
Ja, aber es ist halt
war ja auch zu beschäftigt.
Zum Glück war es eine typische Komponente halt, um halt das Blatt doch mal so zu wenden. Und
wie oft kann ich denn Leuten wie euch einen Street Fighter nochmal vor den Latz kotzen, bevor ihr sagt, jetzt reicht's?
War schon noch ein paar Mal. Das ist einfach auch so ein Stück Kindheit, was immer jedes Mal wieder wach wird, weil ich von klein auf damals schon Street Fighter gezockt habe. Und man freut sich einfach immer wieder.
Du, ich fand als Kind auch die Sesamstraße gut und guckst sie mir jetzt nicht mehr an. Also irgendwann muss man ja auch mal loslassen
können. Wolltest du das nicht als Kinect von Tim Schäfer haben?
Ja, wollte ich. Oh. Aber nicht für mich, sondern für meinen Sohn.
Ja, das sind Kinder eine gute Ausrede. Dann hoffe ich auch, dass es bei mir nünger wird, weil ich habe einfach Bock auf eine Carrera-Bahn. So, dann habe ich einfach die Legitimation eines Sohnes. Wenn ich das jetzt so machen würde, würde meine Freundin einfach, das ist bescheuert.
Ja, was ganz cool ist bei Street Fighter X Tekken, das Erlebnis hatte ich auch noch nie bei so einem Beat'em'up, also vor allem nicht bei einem Street Fighter Beat'em'up, dass es auch die Kämpfe über die Zeit gehen. Ja? Man hat ja also standardmäßig immer 99 Sekunden, 3 Runden. Und wenn man jetzt aber die Charaktere wechseln kann, ist es natürlich so, dass der Charakter, der gerade draußen ist, sich wieder erholt.
Genau.
So, und dann kann es natürlich passieren, dass man den anderen Charakter rausschickt und später wieder reinholt und dann wieder sehr viel Energie hat und auf einmal ist die Zeit vorbei.
Ja, die Kämpfe gehen länger.
Das passiert mir bei Street Fighter gar nicht. Das finde ich irgendwie ganz cool eigentlich, dass es so ein bisschen mehr auf Länge auch getrimmt ist. Klar, wenn du es richtig krass drauf hast, ist es sowieso schnell vorbei, ne?
Ja, da gibt es einige taktische Noten, wie auch die Gems, wobei da man ja auch geteilter Meinung drüber sein kann.
Also ja, Leistung gegen Geld.
Aber angeblich ist das ja gar nicht, dass du da
viel machst. Da kennen wir ja alle Capcom und die DLC-Produkte.
Oh, das geht mir auf den Sack. Und das muss ich jetzt mal sagen, ja? Bei Azuras Wrath, ja? Das, Spoiler, ja?
Okay,
für alle, die es nicht wissen wollen.
Dicker Spoiler.
Das geht ja bis Episode 18 normal. Das Spiel läuft bis Episode 18 durch. So, und dann spielst du es so fertig und denkst, oh krass, was für ein fettes Finale. Geil. Und dann... In den letzten Sekunden kommt noch mal so ein Bild eingeblendet mit einer Figur und die sagt dann, oh, da muss ich aber noch was organisieren. Mal gucken, was daraus wird. Und ich so, okay, die halten sich die Tür offen für ein zweites Spiel.
Der arbeitet
in einer Arena und so. Meinetwegen ist kein Problem, war ein geiles Finale, ja, ist in Ordnung, sollen sie halt machen. So, und jetzt haut Capcom in den letzten Tagen raus, dass sie ein DLC rausbringen wollen, der Episode 19 bis 22 hat.
Ja.
Und dann denkst du, ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja?
Ja.
Weil das ist das erste Mal.
Ey, Drake schon probiert, jetzt,
ja? Ja, und das.
Episodic Gaming.
Das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist wirklich was aus dem Spiel rausgenommen worden, weil ich halte mich ja von DLCs fern. Ich bin kein DLC-Freund. Habe schon tausendmal erzählt, brauche ich nicht nochmal machen.
Auf die Borderlands-Geschichte?
Ja, genau. Oder soll ich
das
nochmal erzählen?
Das haben wir auch schon.
Wir haben schon 10.000 Mal erzählt, ja. Nee, aber, und also das finde ich, weiß nicht, was ich davon halten soll, das finde ich nicht gut, das finde ich dreist, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, weil, das hätte ich schon gerne noch weitergespielt, ne? Und jetzt sagen sie, ja klar, kannst du weiterspielen, musst du dafür bezahlen.
Ja, aber du musstest ja schon für die ersten 18 Kapitel bezahlen, also ist ja keine Umstellung für den nächsten.
Ja, ist doch einfach nur so ein Teilpreis.
Aber
das finde ich scheiße.
War das jetzt Episode 18? Ich meine, ich bin, glaube ich, bei 14, Episode 14 mittlerweile.
Mhm.
War dann 18 eigentlich ein echtes Ende? Also wie gesagt, das ist immer noch Spoiler so.
Ja, du hast eigentlich ein abgeschlossenes Ende, bloß wie gesagt, du hast ja zwischendurch diese Bilder mit den Texten unten
drunter, ja, ja,
ne? So was immer mal sich abwechselnd die Story so vorantreibt unter den Zwischensequenzen. Und genau so ein Bild mit einem Textfenster unten kommt am Ende nochmal. Da steht, das ist noch nur ein Satz oder zwei Sätze, keine Ahnung. Und dann denkst du so, oh, okay. Ach so, und jetzt muss ich nochmal spoilern, ja?
Das Spiel spielt eh
keiner. Nee, da wird ja auch noch so gesagt, das Spiel ist erst komplett, wenn du wirklich alles geschafft hast. Und dann so, okay, alles klar. Und dann kriegst du so einen dezenten Hinweis, das alternative Ende spielst du erst frei, wenn du fünf Level mit dem Rang S beendest. Und dann ich, okay, 4 habe ich schon, schaffe ich, bin ja ein Highskiller, ja, das ist kein Problem. Und dann habe ich nochmal eine Episode, ja, möchte ich nochmal anmerken, Episode 2, in 31 Sekunden durchgeprügelt. Und
die haben dann auch so lang?
Braucht man 6 Minuten?
Ja, so ungefähr, wie man
noch. Das Spiel ist schon, den Rest kannst du ja...
Ja, wahrscheinlich, ja.
Spieltime und Cutscenes angucken.
Ja, jedenfalls dann 5 Level auf Rang S gemacht und dann habe ich dieses alternative Ende, was ich übrigens total beschissen finde. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Dann dachte ich, okay, dieser Hinweis vorher, den ich bekommen habe, auf dieses, also wäre der Hinweis zum alternativen Ende. Und da habe ich gedacht, nein, dieses alternative Ende ist noch offener als das davor. Und dann kommt Capcom und sagt, oh ja, wir haben noch einen DLC 19 bis 22, wollt ihr den gerne haben? Oh, das regt mich auch vor. Weil ich finde das Spiel geil, ja. Ich habe ja auch im Test im Fazit geschrieben, das ist so ein Spiel, das muss man eigentlich mal als Spieler auch gesehen und erlebt haben, weil es irgendwie geil ist. Das ist diese Over-the-Top-Action, wie es inszeniert ist, eigentlich fett. Das ist richtig cool, ist mal was anderes.
Und da muss ich wirklich zustimmen. Also ich habe es ja auch gerade und es ist wirklich so erfrischend anders. Einfach mal ausprobieren. Auch wenn es spielt, also vom Brettspiel ist es halt wirklich eher so mau. Aber das Ganze, was es so ist, was es da auf dem Bildschirm abfeiert, ist einfach nur...
Ja, man muss auch sagen, ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen japanophil muss man schon sein. Also, ja, ja. Alex Prost sich in der Hand drücken, der findet es zwei dann trotzdem scheiße. Also, aber Leute, die so ein bisschen was für dieses Manga-Anime-Japano-Zeugs übrig haben, das ist richtig geil. Also man wird auch richtig reingezogen so. Und wie gesagt, das ist einfach brachial und man findet es einfach cool, man will einfach Asura die ganze Zeit ausrasten sehen. Und wie jemand einfach die ganze Zeit mit seinen sechs Armen voll auf die Gusche haut. Das will ich sehen. Und dann will ich auch noch Y. Ich habe vorher den Y-Button, habe ich gehasst. Und das ist seit Asura jetzt mein Lieblingsbutton geworden. Ja? Das ist so geil. Einfach mit excellent. Das ist cool. Ja, das war's eigentlich. Wir haben eigentlich zu Asura eigentlich gar nicht mehr sagen. Wo waren wir davor eigentlich?
Mit den DLCs von Street Fighter, da sind wir halt dazu gekommen, dass Capcom ja sich immer wieder unsympathisch macht.
Das ist ja auch super affig mit
Blanka. Bei Street Fighter zum Beispiel, da fehlen einfach mal ein paar ikonische Charaktere wie Blanka halt. Und ansonsten haben die ja sich wirklich Mühe gegeben mit der Charakterauswahl, aber wenn so ein Held fehlt, denkt man sich, okay. Dann erfährt man, ja, es kommen so ca. 12 Charaktere, Pi mal Daumen per DLC. Ja. Und dann erfährt man, ja, aber aus Platzgründen sind die ja schon auf der Disc mit dem Opfer, wir wollen ja Festplatten, Platz sparen. Und jetzt kommt die Hammerausrede schlechthin von Capcom, die haben nämlich gesagt, wir wollen es halt ermöglichen, dass Leute ohne DLC mit Leuten spielen können, die den DLC haben. Das heißt, ihr könnt online gegen den Blanka antreten, aber darum ist der Blanka schon auf der Disc drauf. Ihr kauft ihn dann halt bloß nachträglich. Und das finde ich so, wie Oscar was ganz ist, als ich das wieder sage, boah, ich mag Street Fighter, aber diese Scheiße, ja, ich meine, was soll das?
Aber es ist gerade krass auch, wie viel DLCs bei wie vielen Spielen auch mittlerweile rauskommen.
Ja, das ist hier, aber auch schon
zu sagen. Das macht ja momentan auch relativ viel.
Das ist auch im Vorfeld schon zu sagen, ja. Gerade vorhin ganz frisch die News, Tony Hawk's Pro Skater, ja. Ist das ein Best-of von Teil 1 und Teil 2. Ja. Ist noch lange nicht raus, kommt im Sommer. Haben jetzt gesagt, ja, aber irgendwie überlegen halt eventuell noch die Sachen von Teil 3 und Teil 4 als DLC nachzureichen. Das ist ja immer nur so das Grundgerüst.
Naja, aber gut, das Grundgerüst kostet $20.
Nimm schon seltsame Blüten. Also früher war ein Prügelspiel komplett. Und ich will. Das ist, bei Capcom, wie gesagt, ich finde das eine Zumutung, ehrlich gesagt, weil ich sowieso nicht verstehe, wie dieser Street Fighter-Fan sich da immer so abmaken lassen. Vor allem, weil man genau weiß, irgendwie.
Ein halbes Jahr später kommt
eine andere Edition. Street Fighter vs. Tekken Ultimate, wo
genau. Die Menschen
dabei sind, oder Game of the Year oder sonst was. Und genau muss ich sagen, bei Mass Effect eben auch. Ziemlich link halt, genau, was wir beim zweiten auch gemacht haben. Bis beim zweiten war es halt dieser etwas uninspirierte Söldner-Typ, den man da dazu genommen hat. Der war jetzt auch nicht unbedingt so eine Bereicherung fürs
Team. Der Mini bis so eine hatte und so unsympathisch war und auch nicht geredet hat.
Ja, genau. der nur ein Zimmer genommen und die blockiert hat. Nee, aber die Tatsache, dass man im Grunde zahlt man nicht 60 € für Mass Effect 3, sondern 70 €. Weil jeder, der das Spiel wirklich haben will, wird sich auch diesen DLC holen. Und wie gesagt, er lohnt sich halt jetzt nicht vielleicht vom Umfang, weil die Mission, die man da spielt, die geht auch wieder nur maximal eine halbe Stunde. Das ist auch wieder so, irgendwo hingehen, sich durchballern, dann findet man etwas und dann muss man das etwas wieder 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt, verteidigen. Und dann hat man es und dann geht es weiter und hat ein neues Crewmitglied. Aber da diesmal auch die Crew nicht so groß ist, man hat diesmal nicht, glaube ich, nicht so viele Leute, sondern nur 6 oder 7, ist das schon ziemlich essentiell. Aber was halt viel ärgerlicher ist, das ist halt wirklich ein Bestandteil, wo man sagen muss, das ist eigentlich auch wichtig für die Story. Der gibt der Story auch sehr viel Tiefe und eine interessante Perspektive. Und dass man sowas als DLC macht und als Day One DLC vom ersten Tag an für 9,99, das ist eigentlich wirklich eine ziemliche Unverschämtheit. Und also wüsste ich nicht, dass das war. Ich finde es halt okay, wenn man sowas macht wie bei Deus Ex, so Missing Link, das kam irgendwie 1-2 Monate später. Und wie gesagt, wer das unbedingt haben wollte, konnte das haben. Es war völlig isoliert von der Hauptstory, weil man sich in der Hauptstory ja nie gefragt hat, was passiert eigentlich während der Schifffahrt, weil es im Grunde einen auch überhaupt nicht interessiert hat. Und wenn dann der DLC kam, dann hat er jetzt auch nicht das Spielerlebnis verändert oder so. Das gab ein,
ja, das war halt klug rausgeschnitten. Muss man ja mal sagen.
Ja, genau, aber
war es halt ausgeschnitten. Du kannst es ja auch zurechtlegen, so hinterher.
Also genau. Ja. Also es ist halt wie bei Assassin's Creed 2 oder so, da gab es ja dann auch so irgendwie Sequenz 13, 14, 15 später zum Runterladen. Aber ich finde, du hattest halt nie so das Gefühl, wenn du es nicht runtergeladen hast. Also ich bin ja ein großer Deus Ex-Fan. Wie gesagt,
das Spiel zwei, dreimal durchgespielt auf zwei Plattformen. Ich habe mir ein bisschen Link nie runtergeladen, weil ich einfach, das war für mich kein Teil des Gesamtspiels. Wir haben ihn interessiert, weil ich finde halt auch das Spannende bei Mischung aus Action und Rollenspiel, diese Evolution der Hauptfigur, dieses langsame Aufrüsten. Und wenn du dann so ein DLC-Paket bekommst, was so isoliert ist, da wo du halt innerhalb des Pakets sich so ein bisschen aufrüsten kannst, aber das fühlt sich nicht an wie Teil des Ganzen. Deswegen ist halt so für Rollenspiel sucht es wie mich dieser Methadon-Weg, der bei Mass Effect gemacht wird, super fies, weil das halt ein Bestandteil des großen Spiels ist, was dir auch Vorteile im normalen Spiel gibt, was man deswegen nicht vermissen kann. Ja, hast du eigentlich mal den Multiplayer gespielt, den Koop?
Ich habe dafür keinen Code für meinen Presse.
Ah. Ja, kannst du
hoffen. Ja, aber das bringt mich halt direkt zum nächsten Thema, was mich auch so aufgeregt hat mit DLCs, ne? Forza und das Porsche-Paket. Ja, zuerst hat man sich gefreut, so, ja geil, jetzt kommt Porsche, und dann, ja, es kostet so circa 20 Euro umgerechnet, 1600 Microsoft Points, und gerade als Besitzer des Season Passes, wo man schon so viel Geld geblecht hat, ja, und dann guckt man sich die Autopakete an, und da sind so Durchschnittsautos drin, sind auch schöne Autos, aber meistens halt so jetzt, gerade im letzten Paket, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, oder auch für Autorista kam jetzt auch nicht wirklich viel außer dieser Hyundai.
Ja, das
ist ja, ich wollte mir schon mal einen Hyundai angucken. Ja. Und dann sagen sie, ja, obwohl du Season Pass hast, ne, Porsche kostet 20 Euro, ja danke. Ja, für dass ich in der Stoßstangenperspektive von meinem Auto eh nicht sehe. Aber eigentlich Porsche will. Das ärgert mich, weil dann kostet mich unterm Strich Forza über 100 Euro. Fühle ich mich verarscht als Kunde. Hat mich auch geärgert. So viel, DLCs ärgern mich in letzter Zeit.
Was ist denn eigentlich da dieses andere Forza, was wir dieses Jahr noch angekündigt
haben? Horizon, das ist ja so ein Open World, das wird so ein Ding wie
Test Drive
Unlimited.
Okay.
Halt auch so, ja.
Aber wieder irgendwie Vollpreis oder was? Oder ist das Teil
von? Gehe ich mal von aus. Ja. Also sie wollen ja auch nicht, dass sie halt jetzt jährlich einen Zyklus haben wollen, deswegen haben sie sich ja hier die...
Klar, also, das ist über unserem Gehalt, also da hätten wir jetzt auch lieber gerne wöchentlichen Zyklus.
Täglich würde ich auch.
Ja. Nee, und ja, das wird also nicht wie Tester Unlimited, nur halt mit Forza, da haben sie ja sich hier die von die Playground Studios, das ist alles alte Codemasters.
Codemaster.
Ja, alte
Codemaster.
Codemaster auf die Universe. Aus anderen rennspielaffinen Studios so zusammengestelltes Ding, und die dürfen jetzt zusammen mit Path und Nintendo halt dann Horizon entwickeln. Ist halt so ein Spin-Off. Forza 5 kommt dann erst nächstes Jahr auf welcher Konsole auch immer.
Ja, das ist wenn geil. Der zweite Season Pass abläuft.
Ja, das ist geil. Weil es nicht mehr so viele Rennspielfans gibt, dass man damit 5, 6 Millionen Stück verkauft, müssen die 1, 2 Millionen Rennspielfans einfach jetzt öfters das Spiel kaufen. Und das macht er. Super.
Du hast ja auch Forza geholt, oder?
Ja. Aber kein Season Pass.
Ich habe nicht mal Forza geholt.
werde aber heute wieder Sony PlayStation Plus Mitglied werden, wieder für 3 Monate. Lohnt sich wieder. Weil es gibt heute zum Beispiel ab heute Trine 2 umsonst. Und wenn man Plus-Mitglied ist.
Und Journey ist auch schon raus.
Und Journey ist auch schon raus.
Genau. Oh, Journey? Ah, oh, dann nicht neidisch, ne?
Nächste Woche, ja. Ich werde es mir holen.
Ich werde es mir auch holen. Und wie gesagt, Trine auch. Und dann mal gucken. Vielleicht für die Vita, da wir schon wieder noch keinen Code bekommen haben, dieses Unit 13, was immerhin auch wieder 34,90 kostet. Damit ganz fair. Nicht so, ich glaube, die normale Mietherfassung habe ich schon für 50 Euro gesehen.
Mhm. Echt? So unterschiedlich?
Ja.
Okay.
Mal gucken. Ich hatte ja mir noch runtergeladen, weil ich das letzte Mal erzählt hatte, dieses Jack und Dexter, das HD. Jedenfalls erstmal den ersten Teil, da sind ja 3 drin. Und ich liebe das ja. Ich liebe ja wieder Plattformer, auch so wie Ratchet & Clank, wobei man sagen muss, Jack und Dexter wurde erst mit dem zweiten und dritten Teil sehr ähnlich wie Ratchet & Clank zu so einem Action-Plattformer, wo man halt sehr viel geballert hat. Im ersten Teil ist wirklich noch sehr viel einfach nur hüpfen, springen und Minispiele mit Fahrzeugen oder so, dass man halt auf dem Jet oder sowas drauf sitzt. Man muss ja die meiste Zeit irgendwelche Precursor-Sachen einsammeln, aber oh mein Gott, hat das irgendwie Spaß gemacht, weil einfach dieser Cartoon-Look, dieses farbenfrohe, blauer Himmel, blaues Wasser, grüne Hügel, was früher so Standard war.
Ich finde das so komisch, so, das klingt alles für mich so nach einem Comic Cell Shading
Look,
ja? So,
Cell Shading.
Du weißt, worauf ich hinaus
will.
Und dann, das ist sowieso irgendwie komisch. Also, ich wundere mich immer wieder, wenn über dieses Spiel, so Plattformer, das passt für mich, wenn ich dich so vor mir sehe, in deiner
Gestalt. Es ist, zu der Zeit der Xbox und der PlayStation 2, da war die PlayStation 2 einfach eben gesegnet mit so vielen guten Plattformern. Also mit vor allem eben diesen zwei großen Franchises, Jack und Dexter und Ratchet und Clank, und dann eben noch, wenn man es eher so ein bisschen taktisch haben wollte, mit Sly Raccoon, was es übrigens jetzt auch kostenlos gibt heute, wenn man PlayStation Plus Mitglied ist.
Da scheint es einiges zu
geben. Ja. Das waren halt tolle Spiele und das ist halt, ich finde halt, diese HD-Collection in diesem Umfeld finde ich einfach super, weil natürlich die Spiele sind halt nur auf HD angelegt, das heißt, sie sind technisch unbedingt verbessert. Das merkt man halt bei Jack und Dexter, beim ersten, dass zum Beispiel die Weitsicht oder so nicht so doll geändert worden ist. Also da ploppen am Hintergrund immer noch Sachen auf und so. Aber ich finde einfach die Tatsache, es gibt ja heutzutage keine Plattformer mehr. Früher hat Microsoft ja noch versucht, allerdings immer vergeblich, so eigene Plattformer zu generieren. Voodoo Wins, und dann natürlich Blinks the Timekeeper, was irgendwie der größte Flop der Geschichte war. Und dann gab es noch dieses Malice, dieses auch mit dem Mädchen mit dem Hammer. Das weiß ich nicht, ich glaube, das sollte nur Launch-Titel sein, zwei Jahre später. War auch fast unspielbar. Also genau wie
die. Also Voodoo Wins hatte ich, das fand ich auch recht gut.
Ich habe damals ja immer mit lieber die Sachen auf der PS2 gespielt, und da waren die einfach deutlich dahinter. Und das Schlimmste war wirklich Blinks the Time Sweeper. Das hatte vielleicht so ein, zwei nette Ideen mit dem Rückspulen und so, aber das wurde dann später so kompliziert und frustig. Vor allem diese hässliche Katze. Also wenn ich auf der Suche nach einem Maskottchen bin, dann soll ich irgendwas nehmen, was so wie, hey, it's a me, Mario. Ja, aber nicht irgendwie so eine schielende Schwuffelkatze, die irgendwie total hässlich aussieht. Ein bisschen, ja, genau so. Nee. Und da frage ich mich halt, wo sind die Plattformen heutzutage? Warum macht keiner mehr irgendwie, also es macht ja jemand noch.
Wie Sly kommt ja auch ein neues.
Ja, genau.
Aber das sind komplett neue Entwickler.
Es gab eben auch zwei Ratchet und Clank schon auf der PS3. Also deswegen, man soll sich da nicht beschweren. Aber es gibt irgendwie zu wenig von diesen schönen, bunten, einfach irgendwie so ein bisschen lebensbejahenden Spielen, wo man einfach so ein bisschen durch die Gegend hüpft. Und klar, also auf der Wii eben Mario.
Jetzt sag ich noch da. Möchtest endlich dein Mario auf der Xbox, ne?
Ja, ich will mein Mario auf der Xbox. Und da ich dann eine Weile warten muss, spiele ich halt so lange Jack und Dexter. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt mal durch den ersten. Habe ich nämlich damals zu PS2-Zeiten nicht durchgespielt. Weil am Ende es geht ja immer nur darum, irgendwelche Precursor-Orbs und Energiezellen zu sammeln. Und das wird dann mit der Zeit, wenn die Mini-Aufgaben, die man dafür machen muss, wie zum Beispiel in einer bestimmten Zeit irgendwie durch Ringe zu fliegen oder so ein Minispiel Fische zu fangen und sowas, die werden manchmal ziemlich schwer. Und das nervt einen, ich bin dann immer genervt bei sowas, weil das eigentliche Spiel ist für mich das Jump'n'Run, das der Plattformer. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder an irgendeiner Sache, weil ich wieder mit meinem Bike nicht schnell genug durch Ringe fliege oder nicht genug Fische sammle, das wieder 100-mal probieren muss, bis ich es schaffe, bis ich endlich wieder weiter plattformen kann, das ist immer so ein bisschen so, ja, nervig. Aber gut. Wie gesagt, man muss ja, wenn man PS2-Spiele in seine PS3 tut, wenn man noch eine Launch-PS3 hat, oder eben, wenn man einfach so mutig ist und an seinen Flachbildschirm eine PS2 anschließt, es sieht halt einfach ultra kacke aus und man kann es nicht mehr richtig spielen. Aber diese HD-Remakes sehen halt irgendwie immer noch knackig scharf aus. Und ich finde, diese Comic-Grafik, kein Cell-Shading, aber diese Comic-Grafik, diese bunte, wenn die einfach nur hochskaliert in HD ist, dann hat sie auch ein bisschen was Zeitloses. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, so, wo sind die HD-Texturen und wieso sieht das Ganze jetzt hier nicht so nach 1080p aus? Weil ich finde, man vermisst da keine Details. Also es ist genauso, wie man jetzt die alten Sly Raccoon-Spiele spielt, weil es eher so nur, das ist nun mal ausnahmsweise wirklich Cell-Shading. bei Cell-Shading, was soll man da besser machen, weißt du? Also warum sollte jetzt der Umhang jetzt irgendwie 1000 Texturen mehr haben?
Ja, oder ein paar Falten. Also
ja, genau.
Ich sehe es ja bei Mario Galaxy auch so.
Ja.
Das ist wunderbar. Also ich will jetzt nicht,
dass wir nur ein Schaf sehen. Ja,
also ja, genau. Also es muss jetzt nicht unbedingt, da muss jetzt der Rasen nicht 1000 Halme haben, ja, oder die Hose bei Mario jetzt, also der Blaumann irgendwie kalt, oder ist mir scheißegal.
Du willst eh nur ausziehen, ja.
Ja, genau. Nee, das ist brauche ich nicht. Das funktioniert ja so in sich. Das ist ja einfach auch eine Designentscheidung, die finde ich, also es scheint auch viel zu gefallen. Und Mario ist nicht ohne Grund jetzt, sag ich mal, immer noch so erfolgreicher. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch auf dem 3DS gezockt, Mario 3D Land. Und finde ich cool, macht Spaß. Ist geil wie E&D.
Lebt ja, ich hab mich gewundert, wie du dir gerade aus deinem Pullover eine Zwangsjacke gebastelt hast.
Ja, das scheint so eine Übung zu sein.
Stimmt schon mal, ja.
Das wird immer mal ein Auftritt. Oskar, jeden Tag bitte setzt du dich hin und machst deine Ärmel so ineinander, sodass du deine Arme nicht mehr frei bewegen kannst.
Hinter deinem Rücken.
Ja.
Dann musst du das über Legal Weapon machen, du musst deine Schulter ausrenken, um dann wieder reinzukommen.
Ja, das beherrscht ja meisterhaft.
Ja. Ja. Du hast noch ein bisschen, der Jan hat jetzt ja auch eine Woche Zeit gehabt, sich mit seiner Vita zu beschäftigen.
Ja, und kam auch mittlerweile endlich noch ein paar Spiele an.
Ja.
Er hat mich Uncharted, Golden Abyss gewidmet.
Ja.
Aber das Schlimme ist, es ist ein geiles Spiel.
Weil du magst es nicht unterwegs.
Es ist halt für mich kein gutes Vita-Spiel.
Ja.
Ich will es jedes Mal auf einer großen Konsole spielen.
Mhm.
Das ist halt schon so. Der Gedanke ist so omnipräsent. Geht gar nicht.
Dafür hast du ja auch, und da bin ich wieder ein bisschen neidisch, eben das Golf.
Everybody's Golf. Ja. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass das halt so ein Titel wäre, der mich begeistern könnte, aber ich habe gestern zig Stunden drin versenkt. Es macht einfach so viel Spaß. Und top. Also fast schon einer der besten Launch-Titel, würde ich bisher fast
sagen. Aber du bist kein Golfspieler, ne?
Nö, absolut sonst nicht. Ich kann auch sonst nicht viel mit diesem Sport anfangen. Aber dieses Everybody's Golf, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Kannst immer mal schnell eine Runde
spielen. Ist es so gemütlich oder...
Es ist daran so schön.
Ich kann mir jetzt nicht. Du musst mir jetzt erklären, weißt du? Ich höre so Everybody's Golf für die Vita. Ja. Und? Also, das juckt mich irgendwie gar nicht. Also,
es ist halt irgendwo, ich meine, es sieht zwar knallpoppig bunt aus, hat auch fast typische Anime-Charaktere.
Wo aber die Hufen auch wieder ordentlich wackeln.
Ja, jedes Mal, wenn man Birdie schafft, also ein unter Paar, dann springt die rum, Titten wackeln, kleine Röckchen.
Das ist eine
geile Belohnung bei einem Golfspiel.
Spiel doch live.
Könnte, glaube ich, auch. Die haben sich davon inspirieren lassen, muss ich schon sagen. Aber nee, es ist darunter, dass es wirklich anscheinend eine knallharte Golfsimulation. Und einfach dieser Competition-Gedanke da beim Golf, das mit so wenigen Schlägen wie möglich halt den Ball ins Loch zu platzieren. Mhm. Es ist so simpel, aber es macht
keinen
viel Spaß.
Ja.
Loch. Nein, also Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und natürlich Wipeout.
Mal zu machen.
Ja.
Mhm. Wipeout ist auch gut, ja.
Du bist ja 10 Jahre jünger als ich, deswegen ist dir das noch nicht zu schnell entscheidend. Aber ich finde das auch, das ist so, dadurch ist der Bildschirm doch relativ klein. Das ist, geht mir zu viel bei Wipeout.
Das ist, ich glaube, du sollst einfach mal die Kameraeinstellung verändern.
Ja,
macht viel aus. Habe ich auch feststellen müssen.
Glaube ich nicht.
Doch. Stimmt. Aber was ist wirklich ein...
Stoßstange an.
Es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Sieh es doch mal ein.
Streite nicht über Tatsachen.
Ja.
Ja.
Es ist objektiv falsch. Get a tomahawk to the face.
Ach nee, es ist aber vergesst die Ladezeiten. Aber ansonsten, der Zone-Modus ist auch drin.
Der ist cool.
Macht irrsinnig viel Spaß.
Der ist optisch cool, ne? Aber dafür habe ich immer Lumines. Dass mich immer so jemand jeden Abend so ein bisschen wie so, und das ist mal gut zum Einschlafen. Wenn der Nachteil bei Lumines ist, das.
Ja, dann wäre ich vorsichtig, wenn ich sage, das Spiel ist gut zum Einschlafen.
Naja, aber weil es halt so eine chillige Club-Lounge-Musik immer dabei ist und
so zum Runterkommen. So.
Fans,
auch wenn's Club und
der Nachteil ist halt, dass es eben sehr, sehr lang dauert manchmal. Also du kannst eine halbe bis eine Stunde ist eine Runde. Je nachdem, wie gut du bist und wie lange du spielen kannst. Bin ja jetzt erstmal bei Highscore mit 100.000, der beste meiner Freunde ist ja 200.000, also habe ich noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, für 200.000 Punkte brauche ich bei Lumines mindestens eine Stunde. Und das ist halt immer, die hat man immer nicht so. Man kann ja jederzeit pausieren, ist so ganz wichtig. Aber mir fehlt natürlich auch so einfach wieder so wie zu 3DS-Zeiten dieser Competition-Gedanke, wie damals so unsere Tetris-Sitzung.
Ja, man muss seine Opfer schon leiden sehen.
Man muss jemand anders auch zerstören können. Und bei Lumines gibt es ja keinen Zwei-Spieler-Modus.
Deswegen ist es auch so geil, immer wieder auf Street Fighter nochmal zu kommen. Da ist dieser Competition-Gedanke, der ist auch so extrem. Das ist geil. Ich habe gegen Jan gespielt. Ich glaube, die haben 5 oder 10 Runden. Immer wieder mit den gleichen Figuren, immer gleichen Modus.
Ja, sofort rückkampf.
So, komm vorbei, gleich nochmal. Gut, ich habe 9 von 10 gewonnen. Aber Jan hat einfach nicht aufgegeben. Der hat einfach immer weiter gespielt. Finde ich auch gut, weil ich brauche ja auch Pulver zum Verschießen. Ne? So ist es ja nämlich.
Ja, aber es hat ungemein viel Spaß gemacht. Das steht vor der Mistaken.
Ja, es ist halt einfach so die aktuelle Beat'em-up-Referenz. Es ist so einfach mal dazu stehe
ich. Vor allem ist es halt, finde ich, um Längen interessanter als Soul Calibur 5, muss ich sagen.
Ja.
Soul Calibur 5 habe ich ein bisschen nachgegeben, aber so viel Spaß, wie es in dem Moment gemacht hat, eben weil wir halt wieder Competition hier intern gemacht haben. Aber ich wüsste da nicht, warum ich mir überhaupt holen sollte. Also gerade Street Fighter vs. Tekken ist halt zwei Franchises und jetzt kann echt die Frage geklärt werden, wer ist, welcher Kämpfer ist besser, wer ist wem überlegen, auch wenn es gebalanced wird. Aber das wollten wir früher in den Battles zwischen Street Fighter und Tekken-Fans, das ist eine Frage, die jetzt geklärt werden könnte.
Das ja. macht alle an. Street Fighter-Fans, Tekken-Fans, Beat'em-Up-Fans eigentlich müssen da zugreifen.
Ja. Aber ich muss sagen, du hast ja gesagt, hier finde ich besser als Soul Calibur. Ich muss sagen, Soul Calibur reizt mich irgendwie anders als Street Fighter Cross Tekken.
Das ist ja, Street Fighter ist 3D-Kampf, da ist es schon mal jetzt ein großer Unterschied. Also Street 2D. Fighter. Nein, Soul Calibur. Soul Calibur.
Das war jetzt zweimal beide aneinander.
Das ist schon spät. Also Soul Calibur ist 3D. Ja. Street Fighter ist 2D. So.
Ja, das macht Sinn. Das leider eben für alle, die jetzt auch gern zurückspulen wollen, ja. macht deine erste Version keinen Sinn.
Richtig. Verdammt.
Hast du uns zweimal verkackt jetzt?
Ja. Mist. Dann sollte ich vielleicht
gehen. Dann jetzt hast du den Faden verloren.
Ja. Ist 3D. Ist 3D. Ja, Tekken ist auch 3D, deswegen wird es ja gespannt, wenn dann kommen Tekken Cross Street Fighter, weil dann werden ja die Street Fighter Charaktere im 3D-Universum sein. Ja, aber, also das würde mich auch interessieren, wie es dann aussieht, ne? Aber wie gesagt, da macht sich ja Capcom auch immer super lustig, ne?
Naja, da hat der eine Produzentin mit einem Interview erzählt, so, ja, so wie er den anderen einschätzt, ist da noch nicht mal irgendwie eine Strichzeichnung zu entstanden, also.
Ne, kennen wir den Button erstmal auch so. Dass da überhaupt Geld mit reinkommt.
Das ist bei 0% Tekken.
Deswegen hatte ich irgendwann mal eine Newsmeldung bei 5% oder so. Dass es bei 5% ist.
Das heißt, die Leute sind schon mal eingestellt.
Das wäre wie so ein Rennspiel-Battle zwischen Forza und Grand Turismo, so. Das sind so vier Forza-Teile.
Genau, das ist das
Grand Turismo. Vor der ersten Kurve.
Ein Prolog, Mann. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten Assassin's Creed, wir hatten natürlich SimCity, auch als Ankündigung für 2013.
Ich freue mich sehr drauf.
Boah, da habe ich aber auch voll Bock drauf.
Gesichtet die Stadt.
Ja, und sieht einfach geil aus. Geil, findest du geil?
Ich finde die Optik super. Vor allem so, ich mag das immer so, dieses ganz super Detaillierte. Also ich würde es toll finden, wenn das wirklich mal so wäre, was bei manchen Siedlerspielen so ist.
Und
so
erstmal richtig nah ran.
Ja, das sowieso. Ich will erstmal so eine Fußgängerperspektive haben, dass ich so reinzoomen kann, dass ich
damit du Fenster spannen kann. Dann kannst.
Deswegen ist es doch auch quasi auch in so ein Auto rein, in eine Stadtrundfahrt machen.
Ja, bei so, da gab es doch diese Konkurrenzdinger da immer, wo man das auch konnte, aber das lief ja mal so. Ich meine, was ich wichtig finde, ist, was es bei den Siedlern bei Anno immer nur so rudimentär gab, ist, ich will eigentlich gar keine Statistiken haben, ich will einfach so nah ranzoomen, dass ich durch meine Stadt gehen kann und anhand von den Animationen und sowas sehe, was die Probleme sind. Also so, ich will wirklich sehen, okay, hier an der Straße, jeden Morgen staut sich das. Deswegen muss ich hier irgendwie eine Umgehungsstraße
machen. Oder an der Straße wird jeden Tag einer umgebracht.
Ja, die Kriminalität ist so, genau.
Ja, sowas. Und das kriegst du dann so als First Person, du bist gerade erstochen.
Ah, ja, das so,
dann ist
das
so. Das
ist GTA. Das GTA aussehen, genau. Und dann finde ich es cool, aber. Das sieht.
Das ist ja so utopisch, die Vorstellung.
Ja, mit Abschluss. Wie gesagt, mit. Aber dass man halt anhand der Animationen, anhand der Gebäude sieht, wo was schief liegt. Aber ich finde es jetzt irgendwie komisch, also vielleicht kommt es mir nur so vor, aber das ist jetzt immer alles so. Manche Sachen werden jetzt immer so extrem früh angekündigt, so viel. Also ich meine, so jetzt hier SimCity kommt 2013.
Ja.
Also ich hatte immer früher den Eindruck, Spiele werden immer so kürzere Zeiten angekündigt. Was nicht immer stimmt, weil Bioshock Infinite wurde nur auch mit extremen Fenster angerückt.
Ja,
2010 angekündigt für 2012.
Ja,
aber, stimmt ja. Das aber ich hatte immer den Eindruck, früher war das immer so, dass immer die Spiele maximal immer ein Jahr im Voraus so angekündigt werden. Aber das kann auch täuschen, weil das ist halt mittlerweile, die Entwicklung dauert ja auch länger. Letztes Jahr war zum Beispiel, weiß ich noch, bei der E3 fand ich so bizarr, weil als im Ridge Racer Unbounded angekündigt worden ist und so viel kommt 2012, da dachte ich auch so, schade, erlebe ich nicht. Und jetzt kommt es dann, also in so ein paar Wochen.
Aber SimCity, ich finde gar nicht, dass es so geil aussieht, wie jetzt ist überrascht. Also ich finde, es sieht gut aus, es ist schön und stimmig und so. Also ich sage, oh krass, geil, das ist mir SimCity schon immer gewünscht. Ja. Meinst du jetzt diesen Teaser-Trailer oder das jetzt, was heute da von dieser Präsentation da war, diese Aufnahmen?
Also ich habe...
Weil dieser Teaser-Trailer war jetzt keine echten Spielszenen. Das war schon extra noch so klein drunter eingeblendet.
Ich weiß, ja. Du hattest doch heute noch...
Ja, aber das war auch nur sehr rudimentär.
So. Was die Spielchen waren... Die Spielchen waren halt schon wieder dieses so niedliche Maxis, weil die Gebäude alle so wie aus Gummi so rum...
Ein bisschen leicht gerundet
so, ja. Aber ich fand, du hattest da schon gesehen, dass man da reinzoomen kann und das wurde ja, glaube ich, Avatar genannt oder irgendwie so, die kleinen Figuren, die da rumrannten.
Ja, schon, aber ich denke mal, das war halt erstmal noch zu alles Präsentationszwecken, um die Konzepte dort auf
den Ja, aber es klang schon so, als ob da ganz viele kleine Minikis rumrennen und da...
Ja, warum nicht? Ja, du konntest ja vorher auch immer zumindest auf die Häuser klicken und sagen, was die Bewohner dort, wie es empfunden haben oder so. Aber ich, also welchen Look ich mochte, war der aus Sims 3000. Der hat mir sehr gefallen. Der Vierer war mir irgendwie schon fast einen Ticken zu realistisch. Das Dreier, da habe ich hunderte Stunden drin versenkt. Ja, gerade weil es halt diesen geilen Mod-Support hatte.
Das Problem ist halt nur, dass sie halt damit mit den Sims wieder dieses extrem erfolgreiche Franchise haben, wo sie wieder versuchen werden, irgendwie eine Querverbindung hinzubekommen. Und das ist immer doof.
Da kriege ich Angst.
Ist, genau. Eben, ich auch. Und vor allem, wenn sie dann versuchen wollen, wieder so SimCity so entweder wieder ganz doll down zu graden, dass es wieder fast alles von alleine läuft und du dich nur darum kümmern musst, welche Farbe die Häuser haben. Oder, ja, vielleicht kann man sich das nicht mehr leisten, so auch als Max es nicht, wieder so eine sehr tiefe Stadtsimulation zu machen. Man weiß es nicht.
Nee, ist es nicht.
Aber ich hatte in letzter Zeit auch wieder, habe ich ja immer mal erwähnt, so Bock, mal wieder SimCity 4 zu spielen. Einfach, fand ich ganz cool. Vielleicht von damals noch.
Du, diesen Bock kannst du ganz schnell kurieren, indem du spielst, weil ja, dann hast du nach einer Stunde irgendwie keine Lust mehr.
Ich hatte vor Monaten mir halt das Vierer mit Addon geholt bei Steam. Also irgendwie, nach 2 Stunden hatte ich dann wieder erstmal wieder genug. Ich habe keine Tests zu lesen. Ich weiß nicht, was ich noch verpasst habe oder erwartet habe. Aber da war ich in Kurier. Ich hatte in dem Moment dann eher wieder Lust auf SimCity 3000. Weil ich da so, vielleicht habe ich auch da einfach zu viele positive.
Aber wann kam denn 4? Weißt du das ungefähr? Das ist auch schon
3-4 Jahre. Ja. Was? Oder so viel?
Das ist schon länger
her. Oder 2006, 2005 kann das sein? Ja, so.
Es ist auf jeden Fall relativ alt.
Ja. Deswegen, ich kann mich noch erinnern. Es war ja auch noch.
Es lief ja lange nicht auf allen Rechnern
damals. Ja.
Mit einem Kumpel schön gezockt so abends, immer zu dieser chilligen Jazzmusik, diesen Chill-Out-Lounge-Sound, das war aber ganz geil dann abends.
Ich habe diesen Absolut 3000 so einen bestimmten Song, den ich eigentlich noch so im Kopf, ich werde ihn jetzt nicht vorsummen, weil ich ihn einfach nicht kann. Mir fehlt dazu die Singstimme.
Die Alex hat.
Ja. Die hat nicht jeder.
Ja.
Oh Gott.
Aber das war halt, das war so ein wunderbares Spiel zum Abschalten. Also jetzt nicht zum Ausmachen, sondern
ein schönes Spielklick.
Ja.
So wie hier das zum Einschlafen.
Ne? Ich habe SimCity 2000 am längsten gespielt. Aber manchmal war halt immer, das Doofe war halt, was ich mal gehasst habe, ist bei mir, wenn eine Stadt eine gewisse Größe hatte, dass manche Änderungen irgendwie vorausgesetzt haben, dass du fast alles umplanst, das ist halt immer blöd. Du baust irgendwie so eine Stadt, dann funktioniert das alles, dann hast du so Polizei, Feuerwehr, alles in demselben Sektor, ist alles schon abgedeckt, Strom und so auch, und dann ist irgendwie aber Verkehr zu wenig und so, und dann musst du dann plötzlich irgendwie eine U-Bahn bauen. Oder noch schlimmer ist halt, du musst dann irgendwie, dann wollen die scheiß eingebildeten Sims plötzlich irgendwie Schule und Universitäten haben.
Ja, ich hab keinen Platz.
Ich kann abreißen, ich kann aber das nicht abreißen, dann sieht's doof aus, und das, naja.
Auf einmal, was man dann so
anzog. Wenn die dann später immer so, hey, wir wollen jetzt aber auch edle Stricksacken haben.
Du hast so dein Anfangsviertel, womit du einfach Geld gemacht hast. Und dann hast du dich um den späteren schönen Ausbau dafür gewundert. Und dann halt denkst du immer diesen kiesen Schandfleck. Aber kannst du ihn jetzt auch nicht weg, dann, weil da noch Industrie oder Geschäfte gerade doch noch gut laufen. Aber sieht nicht schön aus.
Ich war auch jemand, der immer Naturkatastrophen und so gehasst hat. Der immer ausgestellt. Weil wenn die Stadt erstmal gut gelaufen ist und perfekt war, wollte ich nicht so wieder ein Erdbeben oder ein UFO haben. Hab mir alles kaputt gemacht.
Ja.
Hat mir auch keinen Spaß gemacht.
Nee,
das
war auch nicht.
Es macht dir heute noch keinen Spaß, dein Zimmer aufzuräumen. Kleinen jetzt auch nicht. Also. Ja. Was haben wir noch?
Medal of Honor
Warfighter, genau, Tier 1 wieder am Start.
Ja.
Oktober.
Interesting.
Ja, ich habe, wie gesagt, Medal of Honor durchgespielt und das war halt super unspektakulär, weil man da die ganze Zeit nur in Afghanistan einen Berg hochklettert und wieder runterklettert und zwischendurch da ein paar Taliban ausräuchert. Habt ihr diesen Trailer gesehen für den Film Act of Valor? Das ist ja aus dem Film, der ja, so mit echten Navy Seals gedreht worden
ist. Ah, ja, wo der Typ im Wasser ist und den dann aufhängt.
Ja, genau. Und was siehst du bei Medal of Honor Warfighter? Wie der Typ im Wasser. diese
Navy. Das scheint die beeindruckendste
Film. Ja. Nee, ich meine, also diese Navy Seals-Thematik, die ist so bei dem Film und halt auch bei dem Spiel halt so wieder so extrem, wieder wie so ein Werbevideo, weißt du, so wie. Weil man fragt sich immer so. Ist ja toll, dass die immer so ohne mit Luft anhalten so aus dem Wasser ganz stealthy auftauchen können und so. Aber anscheinend, wenn die dann da vor Ort sind, hört man auch immer nur, dass da irgendwie wieder ein paar Soldaten sterben, weil sie einen Bombenangriff und so. Also das normale Soldatenleben ist, glaube ich, nicht ganz so spektakulär. Und wenn die dann Osama fliegen so ohne mit dem Hubschrauber rein und wieder raus. Also die mussten da ja nicht hinschwimmen. Also ich weiß noch mal nicht. Das ist, ja, aber soll ja angeblich alles so toll sein. Klar, sind die bestimmt, gerade die Navy Seals sind ja eh Kampftaucher, die können bestimmt super unter Wasser und so arbeiten, aber Ja, die Frage ist halt wirklich, bei Medal of Honor das große Problem ist, wenn die einen auf Realismus machen, dann wird es halt immer irgendwie stinklangweilig. Also das, ich meine, okay, das Spiel kann nur spannender werden als das letzte Medal of Honor, weil das war in der Beziehung super doof, aber wenn du halt anfängst so ein bisschen wieder so übertrieben, also du kannst ja nicht die Call of Duty Weg gehen, weil der einfach so extrem übertrieben over the top ist, dann verlierst du jeden Realitätsanspruch.
Genau, und das hatten ja die Ghost Recon-Macher, die hatten jetzt ja auch für dieses Believe in Ghosts da vorher Ex-Navy Seals zu Gast, muss ich mal beraten, da sind Sachen, mussten dann erkennen, oh, wir sind irgendwie viel zu viel Sci-Fi.
Ja.
Und haben sich da auch halt beraten lassen, um mehr in Realismus zu gehen oder Glaubwürdigkeit, sagen wir mal so.
Ja, was ich okay finde, weil im Grunde, das ist ja genauso wie bei Mass Effect und Co. oder so. Im Grunde kannst du natürlich kein Universum oder keine Bedrohung ernst nehmen bei den Reapern oder so, wenn du im Laufe deines Spiels von denen irgendwie 500 abknallst. Also dann kannst du sagen, also, so schlimm könnt ihr nicht sein, wenn hier das Verhältnis 1 zu 500 ist. Ja? dann drückt den anderen auch eine Waffe in die Hand, dann räuchern wir die schon aus. Oder ist er in jedem Spiel so?
Also du bist ja immer bei Uncharted 700 Leute umgelegt, aber beim letzten fiesen Kerl, Fiesling, dann wieder zögern abzudrücken.
Ja, ich meine, bei Gears of War, also wieso soll ich denn Angst vor den Locus haben, wenn ich mit meinem Drei-Mann-Team mich da andauernd durch Horden von denen durchballere und dann kommt da ein Brumak oder sonst was und die mache ich einfach auch fertig. Aber wieso, das verstehe ich immer nicht in Spielen, wieso machen die alles andere platt oder auch beim Master Chief, ja, wieso werden alle
platt? Ey, ich will nicht die Master, aber da haben mich ja hier Jan und Nils getrollt, ja, das war furchtbar. Wo du die ersten Ingame-Screenshots gesehen hast, zum Master Chief. Ich fand sie natürlich hammergeil, ja? Weil ich sehe den Master Chief und der sieht geil aus. Der sieht einfach geil aus, schön detailliert, so wie ich mir vorstelle, ja? Und die beiden Pappnasen können das überhaupt nicht verstehen.
Ja, wir haben halt gemeint, also die Überschrift und der Teaser passt halt nicht zum Inhalt.
Ja.
Weil man, ich dachte auch so, oh, geil, Bilder.
Halo 4.
Ja, toll, ist der Master Chief.
Ja, Halo ist der Master Chief, Mann. Was willst du denn?
Es gab sonst nichts zu sehen und der Master Chief sieht jetzt nicht anders aus als in den anderen Spielen. Also hätte auch.
Hast du ein Glück gehabt, dass nachher noch dieses Video und noch ein drittes Foto aufgetaucht ist?
Ja, da war doch da, Alter.
Das sah genauso aus wie jetzt. Hat dich ja auch noch so wunderbar getrollt mit der Google-Bildersuche.
Ja, das ist doch aus wie immer.
Ja, es ist doch genau das gleiche Ergebnis. Ich gebe in den Google-Suchen Master Chief ein und sieht genauso aus wie deine News.
Naja. Ich muss den Kollegen Smets und Nils deckeln. Kollegen Smets und Nils deckeln. Muss ich aber recht geben. Weil
du auch keinen Geschmack
hast. Ja, und zwar genauso wie Halo 3. Erstes Bild von der Halo 3 sieht man ihn auch nur wieder so an so einem Sandhaufen stehen. Oder so. Ich auch so, was, diese scheiß Molyneux-Armor da oder Molyneux oder wie die auch immer die heißt.
Ja,
da. Dass man die gut rendern kann, ist jetzt nicht die Leistung.
Es muss aber erstmal.
Vor allem, guck mal, man hat doch schon den Teaser-Trailer gesehen. Der sah doch geil aus, wie er da mit diesem Druckluftding da durch diese Schleuse und dann durch ein halbes Raumschiff fliegt und am Ende da rausfliegt. Da habe ich ihn ja auch schon gesehen.
Also, ja, das war doch eine Render-Sequenz.
Ja, und wer sagt dir denn, dass das, abgesehen davon, dass du immer in seiner Haut drin steckst, ist das scheißegal, wie der von außen aussieht. Siehst du neulich nicht.
Nein, das muss geil aussehen. Das muss einfach geil, das muss glänzen, das muss detailliert sein. Und abgesehen davon, es ist ein neuer Entwickler dran, ja?
Ja.
Und das ist schon mal ein erster Indikator dafür,
dass er die Rüstung hinbekommt.
Glückwunsch. Ey, mit euch braucht, da brauche ich, ich,
nee. War bestimmt knifflig.
Ja.
Man hat sich bestimmt auch keine Daten zur Verfügung gestellt. Die haben jetzt ganz neu
angefangen. Die haben ein Stück leer am Papier angefangen.
Ja, aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass man es auch verkacken kann. Und das sieht schon mal geil aus. Es ist schon mal so ein erster, auch wenn es ein kleiner Indikator ist, aber es ist einer. Und der ist gut, der befriedigt mich.
Na, dann haben die Halo-Vorschau.
Ja, was zum Kichern, ja?
Ja. Nee. Ja, bitte, also, ist ja gut. Also, wenn Halo Base immer noch so strong ist und sich für jedes Master Chief-Bild noch bedankt, ist doch super. Also. Ja. Es ist vielleicht so wie bei Mass Effect, aber bei Mass Effect hätte ich mich auch gefreut, mehr zu sehen als nur irgendwie Shepards Rüstung, also so als Screenshot, keine Ahnung. Es ist so,
ich glaube, wir brauchen auch nicht weiter.
Halo-Fans, die sind wirklich, das ist, wird schwierig. Das ist ein anderer Entwickler, der kann ja nur zwei Dinge machen. Er kann versuchen, das Bungie-Grundgerüst einfach 1:1 zu übernehmen und zu kopieren und zu klauen, damit kein Fan außen vor ist, oder er kann Änderungen und versuchen, was Neues zu machen und geht dann ein riesiges Risiko ein. Und ich glaube nicht, dass Microsoft Bock hat, so auf Risky zu machen. Zum Beispiel nicht, wenn sie so ein scheiß neues Betriebssystem ankündigen. Wie Windows 8, was irgendwie total schrecklich aussieht. Die haben jetzt genug Baustellen.
Obwohl kein Fable 4 kommt.
Ne, jedenfalls nicht von Peter.
Nicht von Peter.
Ja, Märchen-Peter ist ja die Woche jetzt auch...
ja, aber komm, er war ein Märchen.
Oder wie wir sagen, Peter Lustig, ist nun nicht mehr Lionhead-Chef und nun nicht mehr bei Microsoft als Xbox Game Division Head of Europe, sonst was. Genau. Weiß man nicht, wer da zuerst gegangen ist oder gegangen wurde. Es passte halt die Woche irgendwie nicht, weil er irgendwie vor 2-3 Tagen noch gesagt hat, dass Fable The Journey irgendwie richtig geiler Scheiß
das
ist.
Das ist der heiße
Scheiß. Und dass sich Hardcore-Gamer eben mehr auf Kinect-Spiele freuen sollten, weil was soll es denn sonst geben? Nur die nächsten 10 Call of Duty, bevor vermutlich 30 Millionen Spieler gesagt haben, ja! Bitte die nächsten 30 Millionen Call of Duty. Nee, und dann irgendwie 2 Tage später sagt so, nee, Fable The Journey ist richtig heißer Scheiß, aber mach den mal ohne mich weiter.
Ist mir zu heiß.
Ja, schafft ihr auch so, Jungs.
Also, ich glaube an euch. Ja. Ich guck von hier drüben zu, wo es sicher ist.
So ein bisschen so, der erinnert so ein bisschen an den Captain von der Costa Concordia. Also, so, nee, ist alles in Ordnung, ich gehe schon mal von Bord.
Ich bin da in Null.
Ja, ich bin gestolpert in das Rettungsboot. Ja,
ja, du kannst doch einfach direkt losgeschippert.
Ja, ins Hotel.
Ja. Oh, so ein Taxifahrer.
Ja,
ich kannte den gar nicht.
Ich war völlig verwirrt.
Der hat mich einfach mitgenommen.
Diese Zufälle manchmal. Ja. Als ich dann 3 Tage später aufgewacht bin, war alles vorbei.
Und dann hast du auf der Nähebox.
Ja, war ganz gut. Wo ich das Schiff geparkt hatte. Nee, ja, ich würde sagen, wir haben es für heute. Mass Effect hatten wir. Wir hatten Street Fighter Tekken.
DLCs,
genau. Heute ist so das Thema, die Wutprobe hier. Nee, nächste Woche erwartet uns, glaube ich, fast gar nichts. Wieder in dieses komische Loch reinfallen. Wieder so ein großer AAA-Titel, Mass Effect. Und dann, ich glaube, kommen jetzt 1-2 Wochen lang irgendwie so sehr, sehr wenig neue Sachen.
Zumindest nichts Großes.
Nichts Großes. Nicht etwa XCOM, wie es bei uns in der Seite steht. Das ist wieder falsch eingetragen. Aber dann kommt Ende des Monats, glaube ich, sowas wie Ridge Racer Unbounded.
Armored Core kommt noch die Woche zu. Davor.
Einmal kurz, ja, mal gucken.
FIFA Street und ein komisches Flugzeugspiel.
Großartig.
Star Wars Kinect.
Yeah, mitsamt dem Konsolenbundle. Naja, Star Wars Kinect, mal gucken, ist vielleicht witzig. Aber,
ja. Und ich weiß nicht, meinen letzten Trailer da mit Dance Central, Mos Eisley.
Ja, cool. Nee, aber ich meine, also noch weniger interessiert mich, muss ich sagen, FIFA Street. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man noch so eine Street, also ich meine, das ist ja so wie die Jam-Reihe bei NBA, glaube ich, so NBA Jam, aber so, ich meine, wenn man so Fußballfan ist, dann will man doch auch so irgendwie Bayern München und sowas spielen. Oder mittlerweile vielleicht nicht mehr Bayern München, aber vielleicht so Bayern Leverkusen oder noch weniger. Borussia Dortmund.
Ja, 7-1.
Ne? Ja, eben. Aber man will ja nicht so unbedingt so sagen, so, nee, ich finde das so cool, wie man es auf dem Hinterhof spielen kann. Weil im Grunde, auf dem Hinterhof kann ich es ja gar selber spielen.
Ja.
Das ist ja das, was ich, das ist ja, das ist genauso, als ob du sagst, so, du willst kein Autorennen haben, sondern du willst eher so einen Go-Kart-Simulator haben, ja, oder Karrierebahn-Simulator, wo du dann könntest du dir jetzt auch kaufen.
Ich finde auch mal so solche Malspiele total
schwer. Ja, ein Stück Papier und ein Blatt.
Erklärt dir dann vorhin von YouTube von THQ.
Ja, wo sie bestimmt jetzt auch so in der Mojave-Wüste sitzen und davon 30.000 Stück verbuddeln. Auf den IT-Resten. Ja, also in diesem Sinne, und ich habe große Hoffnung, dass nächste Woche wieder Johannes mit dabei ist, damit er wieder über Last Story noch was erzählen kann und irgendwelche anderen langweiligen Geschichten aus der Welt des Nintendos.
Pandoras Tower.
Ja, Pandoras Tower, genau.
Ich darf auch in den Embargo lüften.
Du darfst genau endlich mal was lüften und
wird auch mal Zeit, weil das ist auch ziemlich streng hier.
Ja.
Dann ist
doch. Da hat es gerattert in dein Köpfchen, ne? Da hast du kurz
überlegt. Nils,
du bist zu weit weg, du bist.
Nils ist jetzt schon
stark oder was?
Nils ist jetzt schon so völlig abgelenkt, weil er schon jetzt fieberhaft überlegt, wie jetzt die Abmoderation ist. Wenn die Namen andersrum gesagt, in der falschen Reihenfolge, was muss ich sagen? Wer bin ich? Bin ich Nils? Bin ich Oskar?
Bin ich Johannes Mutter?
Ja. Nee, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder ein schönes Wochenende. Ich hoffe mit Mass Effect 3, denn dann macht ihr nichts falsch. Egal, was finstere Stimmen behaupten. Und ansonsten tschüss sagen der Alex.
Der Oscar.
Der Jan.
Und der Nils.
Und der Christian B. Fucking yes.
You don't fucking understand.
Ich bin der Luke Skywalker.
Yeah, okay, I'm a crush at its best, bitch.
Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder.
Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und...
wo mein
Gefühl... Vagina zum Beispiel.
Ja, ich habe Teil 1 gespielt.
Ich fand es super scheiße.
Ich fand es super.
Wie macht man einen Haluken?
Du bist das Problem nach vorne, musst
packen. Okay.
Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledgehammer, der Deus Ex will.
Ja, du bist der Gimli, der den.
Wie heißt denn die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Oh, jetzt geht's
los. Lisa Sam, Maska und Shiggy.
Chef, er furcht den Fact. Du warst nicht überhaupt Mortal Krause.
Exklusivität, scheiße aus jetzt diese Franchises, diese
Holzwerken, ja.
Klebekraft